Hylia, hast du Dune gelesen?
Nein, aber ich habe auch niemanden, dem das so wichtig ist.
Der dir irgendwie gesagt hat, du musst es unbedingt lesen. Ja, ich kann sagen, ich habe auch nur das Hörbuch gehört, trotz meines Tinnitus. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Hylia.
Servus.
Und wir reden über Castration Movie 1 und 2. Ich bin Christian Eichler. Hi. Hylia, schön, dass du da bist. Wir machen eine, ich sag mal, besondere Folge, weil es ein Film ist, über den wir sprechen, oder zwei Filme, über die wir sprechen, von denen vielleicht noch nicht so super viele Leute gehört haben. Ich aber schon, denn du hast unter anderem bei uns im Katz Discord dafür getrommelt für diesen Film. Und Man hat immer schon so ein bisschen was davon gehört, dass es da irgendwie diesen Film gibt, der 4,5 Stunden lang ist und jetzt seinen zweiten Teil, der irgendwie auch nochmal 5 Stunden lang ist, von einer Transfilmemacherin, der so Mumblecore mäßig sein soll, super viele Themen ansprechen soll, formal irgendwie spannend sein soll und der aber noch als ein viel größeres Projekt irgendwie geplant ist. Und oft schaue ich halt bei Katz dann so ein bisschen, naja, wann kommt das denn in Deutschland raus, diese Sachen? Hat das irgendwie einen Start? Manchmal ist es so, wenn sowas wie The Shrouds von Cronenberg irgendwie nie kommt, dann sage ich, komm, wir machen jetzt mal eine Folge, aber normalerweise schaue ich, was der deutsche Release ist. Und der Witz ist jetzt, Castration Movie kann man einfach für wenige kanadische Dollar 1 und 2 sich einfach kaufen und sogar runterladen. Also ich habe das wirklich also als auf meinem PC als Download geschaut. Und ja, ein Wahnsinnsprojekt, so viel kann man vielleicht schon mal dazu sagen. Wie bist du denn darauf gestoßen, auf diese Geschichte?
Also darauf gestoßen bin ich auf jeden Fall über Letterboxd. Das war da, also ich habe das manchmal, dass ich einfach so random irgendwie rumsurfe und so gucke, was haben RegisseurInnen, die ich mag, gemacht, wo haben die noch mitgespielt und so. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie auch gesehen, Vera Drew, die kennt man so von People's Joker, oder Alice Mayo McKay, das ist auch eine sehr begabte Filmemacherin, die ist jetzt irgendwie Anfang 20 und hat den sechsten Film dieses Jahr draußen mit Serpent Skin und so. T-Block ist von ihr ist der beste, würde ich sagen. Und die sind zum Beispiel beide dabei in Castration Movie 1. Und dann habe ich, bin ich da auch drauf gestoßen, dachte mir so, okay, das ist irgendwie so ein Ding, Leute feiern das richtig ab, der hat ultra gute Bewertungen, geht ewig lange und war ich schon dran interessiert, konnte man auch sich besorgen, den ersten Teil. Das war tatsächlich damals, zu der Zeit hat der erste Teil irgendwie noch 89 Cent gekostet auf Gumroad oder so, der ist jetzt mittlerweile bei $5, was man aber auch dazu sagen muss ist, wenn man sich die kauft, die kommenden Teile, die sind jetzt schon gratis dabei, also ihr habt jetzt quasi schon den ganzen Castration Movie gekauft und die nächsten Teile werden euch sofort das okay, jetzt reingeliefert. Genau. Und genau, man weiß auch nicht ganz, ob das jetzt 3 Filme werden oder 4. Es gibt sich konträre Informationen im Internet zu finden dazu. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich mir einfach angeschaut und das war eine sehr, sehr schöne, einzigartige Erfahrung auf jeden Fall.
Genau, mit diesen verschiedenen Teilen, weil es gibt zum Beispiel einen Trailer online für Castration Movie Part 2 und ich dachte die ganze Zeit so dann, als ich Part 2 gesehen habe, diese 5 Stunden gesehen habe, so wann kommt denn jetzt diese Szene, die ich so klaustrophobisch irgendwie fand, wo eine Person quasi sich als trans outet und sagt, sie will die Transition haben und die Freundin das überhaupt nicht nachvollziehen kann und so. Und dann ist jetzt mir aufgefallen, ach, das ist erst im dritten Teil dann, weil quasi je mehr die drehen, desto mehr Footage haben die, desto länger werden diese Filme. Louise Weird hat auch gesagt, sie saß mit der Person, die das Editing irgendwie gemacht hat oder dabei geholfen hat und die wollten eine Szene rausschneiden und dann meinte die Person, nee, das will ich aber ganz sehen, diese Szene, und dann meinte Louise Weird, na gut, dann müssen wir einen 12-Stunden-Film machen, und dann meinte der die andere, ja gut, dann mach das halt, und wir sind aber ja jetzt schon bei 10 Stunden, so, und es ist noch nicht mal irgendwie dieser nächste Teil raus, also genau, man weiß gar nicht, was da so auf uns wartet eigentlich, ne, mit diesen Filmen.
Genau, die wurden dann immer weiter aufgeteilt, ursprünglich sollte in Teil 2, also die Sache ist ja, Part 1, also dieser erste Film, der beinhaltet ja 2 Kapitel. Chapter 1, Chapter 2. Chapter 1, Chapter 2, auch schön. Aber,
Chapter 2, ja.
Aber auf jeden Fall im
Chapter
zweiten.
Tres, ja.
Genau, es war dann beabsichtigt, dass der zweite Film, also Part 2, dass er dann Chapter 3 und Chapter 4 beinhaltet. Und Genau, dann hat man sich entschieden, weil das ja schon so lange ist, so viel Footage da ist, dass man das nicht 10 Stunden machen will, sondern irgendwie jeden Part eben 5 Stunden. Und dann hat man sich entschieden, diese Stories quasi nochmal aufzuteilen. Und jetzt hat Part 2 nur das Chapter 3 drin, genau.
Mhm. Ah, okay. Also sind es dann wahrscheinlich insgesamt 4, oder das war so der ursprüngliche Plan, aber genau, genau. Mal schauen.
Ja, das schauen, weiß man noch nicht, ist, was also. Da.
Genau. Genau, es gibt diese 2 Filme, die kann man sich eben jetzt anschauen. Das heißt für euch alle da draußen, das ist Deutschlandstart. Ja, also Castration Movie ist in Deutschland draußen. Das heißt für eure Film des Jahreslisten müsst ihr das zumindest den zweiten Teil anschauen. Und das heißt, dafür müsste man den ersten auch gesehen haben. Also könnt ihr schon mal Geld spenden. Wobei, und runterladen, je nachdem. Ja.
Das ist eine gute Frage. Muss man für den zweiten den ersten gesehen haben? Weil eigentlich ist es eine andere Geschichte. Mhm. Es sind ja nur so ein paar Nebencharaktere, die noch auftauchen. Das ist vielleicht ist der erste für den dritten dann relevanter, wenn es mit Mike Haller und so weitergeht.
Ja. Das ist sehr spannend, weil, und wir müssen natürlich eh jetzt erstmal besprechen, ob das überhaupt sehenswert ist oder nicht, aber ich fand das vor allem interessant, weil ich so nach deinen Posts und auch so, was ich gesehen habe und wer da so mitspielt, irgendwie gedacht habe, das Phänomen wäre schon noch größer, als es eigentlich ist. Aber wenn man so auf Letterboxd schaut, hat der erste, glaube ich, im niedrigen Tausenderbereich sind irgendwie die Logs und der zweite, gut, der kam jetzt erst vor, genau, und der zweite kam jetzt erst am 1. Oktober raus, also der gibt es noch nicht so lange, aber auch erst 600 Leute haben den gelockt. Das heißt, es ist noch gar nicht dieses quasi gigantische Phänomen, aber während man das schaut, denkt man sich schon, das könnte in Zukunft, wenn man darauf rückblickt, schon sowas wie, weiß nicht, Jan Dielmann oder irgendwie sowas sein. Also wir erkennen ganz viel, finde ich, in diesen beiden Filmen, wo man merkt, ah, das ist irgendwie wie so eine eigentlich amerikanische Comedy, das ist eher wieder so Mumblecore, das ist hier eigentlich, hat Horrorelemente, gerade im zweiten Teil hat man das Gefühl, ist fast so experimentalfilmmäßig in so einer wie bei Vortex von Gaspar Noé gefilmten Szene, irgendwie im Splitscreen auf einer Hausparty, wo man nichts versteht, eigentlich so 30 Minuten, während das läuft. Also, genau, wir müssen das jetzt besprechen, aber ich will schon mal so ein bisschen anhypen, dass das auf jeden Fall ein Film ist, den man sich wohl anschauen sollte, um auf jeden Fall mal mitreden zu können oder auf jeden Fall irgendwas Großes, was hier gerade passiert. Und du hast ja gerade gesagt, man muss vielleicht den ersten nicht gesehen haben vom zweiten. Ich fand aber spannend, dass Louise Weird in einem Interview gesagt hat quasi, dass sie das so geplant hat, dass der eine Teil einen für den nächsten Teil so primed. Also wir gehen mit einer Figur durch den ersten Teil, dieses ersten Teils. Und das sensibilisiert uns dann so ein bisschen für die nächste Figur, die wir im nächsten Teil quasi sehen. Und so hat sie das quasi konzipiert, dass man immer mit einem anderen Blick quasi da drauf schaut. Vielleicht noch mal kurz zu Louise Weird. Das ist eine kanadische Filmemacherin, die sehr unterschiedliche, ne, kleine Projekte schon gemacht hat. Und jetzt aber damit quasi so diesen großen Aufschlag macht. Hattest du von der schon irgendwas gehört vorher?
Vor Castration Movie nicht. Ich habe jetzt retrospektiv von ihr, also ich habe ein Video von ihr geschaut, da stellt sie sich übrigens als Louise Ward vor, deswegen weiß ich nicht, Ward, okay. ob wir dann nicht Ward sagen sollten, aber auf jeden Fall.
Ja, doch, dann sagen wir das.
Ja, auf jeden Fall hat sie davor, also tatsächlich 10 Jahre ungefähr vor Castration Movie 1, einen Kurzfilm gemacht, Computer Hearts, den habe ich mir auch erst vor kurzem noch angeschaut und da geht es auch schon so ein bisschen, der ist so ein bisschen Tetsuo-mäßig, würde ich fast schon sagen, so ein Body-Horror-Ding, was auch dann am Ende in so eine Kastrationsrichtung geht und auf jeden Fall schon so eine Faszination mit diesem Thema erkennbar ist. Und sie meinte dann in einem Interview, dass sich Computer Hearts einfach über diese Dauer von 10 Jahren hinweg, also am Anfang nicht so beachtet wurde und dann später so ein kleines Following aufgebaut hatte und dann durch diese Confidence, die sie über 10 Jahre quasi bekommen hat, dann so diese Initialzündung bekommen hat, diesen Castration-Movie zu machen. Und daraus auch, weil sie für das Fantastic Fest so eine Collage gemacht hat, die heißt 100 Best Kills Texas Birth Control Dick Destruction. Und das ist quasi einfach eine Collage aus lauter Penis-Mutilation-Szenen aus Filmen. Und sich damit auch schon mit diesem Kastrationsthema irgendwie, war das wohl in ihrem Gehirn dann so verankert, dass sie damit irgendwas machen musste, irgendwas anfangen musste. Und was ich so faszinierend fand, war auch in einem Interview, als sie meinte, dass der initiale Auslöser für Castration Movie Part 1, also dass sie sich wirklich hingesetzt hat und die gemacht hat, war, dass sie den Film Actors gesehen hat. Und das ist ein super interessanter Film, weil Actors ist ein Film von Betsy Brown mit Peter Weck, die ja beide auch in Castration Movie Part 2 dann mitspielen. Und die sind eigentlich so ein bisschen aus dieser erweiterten Red Scare Bubble. Also Betsy Brown hat ja auch mitgespielt bei Scary of the 61st von Dasha Nekrasova, die ist wieder in www.rachelormond.com in diesem neuen Peter Weck-Film dabei. Und wenn man Actors von außen betrachtet, auch so unter diesem Gesichtspunkt und sich diese Prämisse davon anguckt, denkt man, das ist wirklich der transphobste Müll. Und wenn man sich diesen Film aber anguckt, dann, also ich habe den so letztes Jahr gesehen, so ungefähr zur gleichen Zeit wie Castration Movie Part 1, und ich fand den aber gut. Und ich dachte mir auch so, weil ich fand da, dass er sich gar nicht so sehr über Transpersonen lustig macht, sondern eher wirklich über so Personen von außerhalb, die sich so anmaßen, irgendwas über die falsche Motivation, trans zu sein oder sowas aussagen zu können. Der das aber auch auf so einer ganz komplexen Ebene irgendwie aufgreift. Und die Sache ist aber, dass Actors auch in der Trans-Community so sehr gemischt aufgenommen wurde. Also da gab es auch Leute, die den wirklich gehasst haben. Und Louise Ward hat das bei Actors auch beobachtet, dass so diese Rezeption so stattfindet, und fand das dann irgendwie so faszinierend, dass sie sich damit auseinandergesetzt hat, warum findet sie den so gut, aber so viele andere den nicht so gut, und wie diese, also wie quasi unsere Auseinandersetzung mit Transrealitäten in den Medien oder mit dem Thema Gender allgemein so diese unterschiedlichen Konfliktpotenzial auch so innerhalb von der Trans-Community einfach aufbauen. Und das war so irgendwie der initiale Punkt dann dafür. Das fand ich irgendwie faszinierend, weil dieser Film Actors mir auch so ein bisschen länger im Kopf geblieben ist.
Mhm. Red Scare, das ist dieser Podcast, ne, der so krass links pro Bernie war, und dann ist diese eine, die Nekrasova, die den macht, ist dann so abgedriftet irgendwie, ne? Und das ist irgendwie so ein Riesending, ne? Und ist jetzt ja, so quasi auf dieser Magerseite, ne?
Ja, ich glaube, beides sind irgendwie so abgedriftet, wobei das dann immer unter so einer Postironie irgendwie so ein bisschen versteckt wurde, und es ist ein ganz komisch greifbares, also so sehr schwer greifbares Phänomen irgendwie, dieser Podcast. Offenbar hören den auch viele nicht. Offenbar ist das irgendwie so ein Joke innerhalb der Community, dass, obwohl man den unterstützt, den nicht hört oder so. Ist das, ich habe da auch nur so ein paar Sachen am Rande mitbekommen.
Zizek-Style. ja, ich fand das interessant, was du das sagst. ContraPoints, die ja auch so Trans-Themen schon früher, davor ein paar Jahren, so in diesen Essays so krass diskutiert hat, auch dieses Video, das weiß ich noch damals, Trans-Trender, wo das auch irgendwie in so verschiedenen Rollen sie so darüber geredet hat, so was kann Trans-Sein eigentlich bedeuten und wofür macht man das und so. Und dieses Sokratische, was immer so ContraPoints ja auch so zugeschrieben wird, ne, also dass sie so versucht, so eigentlich den sokratischen Dialog wieder zurückzubringen von Platon, indem sie so viele verschiedene Rollen spielt und so. Das fand ich auch in Castration Movie vor allem eins irgendwie auch so drin, weil Louise Ward ja auch in Interviews so gesagt hat quasi, also sie hat ja da viele ihrer Freunde gecastet auch in diesem Film, also Leute, mit denen sie auch abhängt, und denen immer so ein bisschen wohl gesagt, nimm Unsicherheiten von dir oder nimm Eigenschaften von dir, die du eigentlich nicht so magst oder hinter denen du nicht so stehst, und versuch die auf die 12 zu drehen, sodass wir eigentlich so sympathetic Characters haben in dieser Community, bei denen wir so denken, ah, okay, wir sind eigentlich für die, aber wie die sich verhalten, ist eigentlich irgendwie unangenehm, ist übergriffig, es kommen die ganze Zeit solche komischen neuen Unterdrückungen eigentlich so raus. Ja, Leute schwingen sich immer irgendwie so auf und versuchen anderen so zu erklären, wie sie das jetzt zu machen haben, wie sie jetzt trans zu sein haben oder wie sie gerade nicht trans zu sein haben und sowas. Und das fand ich irgendwie spannend, als ich das gelesen habe, dass sie quasi so, dass das auch so ein bisschen das Spiel war, weil sie spielt ja auch die Hauptrolle hier quasi so in diesem Teil Michaela, und dass sie auch so meint, so sie hat versucht quasi so ihr übelstes Wesen irgendwie so hier rauszulassen und gleichzeitig so eine Sympathie irgendwie walten zu lassen.
Ja.
Vielleicht muss man kurz sagen, worum es geht, oder? Also ihr habt das ja draußen wahrscheinlich noch nicht gesehen. Also wir haben jetzt zwei Filme, die heißen.
Ja, das ist mit dem Namen auch beim ersten ein bisschen schwierig. Also der hieß ursprünglich.
Das muss bei allem von diesem Film immer sagen. Eigentlich ist es so, aber es ist auch
also
so.
Der hieß ursprünglich mal Castration Movie Anthology 1 Traps, aber die Sache ist, dass es jetzt eine neue Version gibt, die auch so einen angepassten Vorspann hat, dass er sich quasi so an den zweiten ein bisschen mehr anfügt. Und der heißt The Castration Movie Anthology 1, The Fear of Having No One to Hold at the End of the World, irgendwie so ähnlich. Mhm. So in die ja. Richtung. Und der zweite ist auf jeden Fall The Best of Both Worlds.
Ja. Genau, ja, ob das The Best of Both Worlds ist in dem Film, das ist die Frage, was wir da sehen. Genau, also wir haben diese zwei Filme, die jetzt auf jeden Fall draußen sind, die man anschauen kann und zu denen auch Louis Ward gesagt hat, weil wenn man das erstmal alles so hört, worum es da geht und keine Ahnung, was ist man vielleicht auch ein bisschen so verwirrt. Sie wollte schon einen Film machen, der guckbar ist für viele Leute, also wo man merkt immer so, sie hat das sehr auf so einem, in so einem DIY-Approach gemacht, auch mit wenig Geld, auch Kickstarter gefundet und so. Und gleichzeitig ist immer so, wenn man das Interview liest, im Nebensatz so ein, das könnte richtig groß werden, das könnte so richtig allumfassend noch werden, das könnte viele Leute auch abholen. Und deswegen sagt Louise Ward im Interview, dass sie das so konstruiert hat, dass man erstmal vielleicht einen Film sieht, den man vielleicht schon so ein bisschen kennt, um dann einen Film zu sehen, der vielleicht ein bisschen anders ist. Also jetzt in diesem ersten Castration Movie Anthology 1. Und zwar ist der ja zweigeteilt. Und zwar ist der erste Teil heißt Incel Superman und der zweite Teil heißt Traps Sworn Princess. Und in Incel Superman geht es quasi um so einen Typ, der arbeitet in der Filmindustrie irgendwie so auf dem Parkplatz und so und
ja, muss da irgendwie einweisen. So Autos reinwinken oder so.
So Zeug halt, so solche Arbeiten machen, manchmal irgendwelche Sets säubern und so. Und der will da irgendwie immer seine große Filmidee pitchen. Und das interessiert aber irgendwie niemanden da. Und gleichzeitig entfremdet der sich so von seiner Freundin. Die haben irgendwann keinen Sex mehr auch. Sie sagt irgendwie, kann irgendwie seine Rolle quasi als Mann nicht mehr so richtig da performen und der driftet immer weiter ab und liest so 4chan-Boards und fängt an, in diese Incel-Kultur irgendwie so reinzurutschen. Was ein bisschen ironisch ist, weil ich das nicht richtig wusste, also ich habe ja gesehen, dass das Incel Superman heißt, aber ich wusste ja, es geht um Trans-Themen. Also als ich den gesehen habe, dachte ich die ganze Zeit, der hat noch irgendwann die Transition oder sowas, dieser Charakter tatsächlich. Also es hat erstmal gedauert, bis ich das klargekriegt habe, worum es eigentlich in diesem ersten Teil geht. Und den sehen wir dann quasi, wie der auch dann die Beziehung, wie die beendet wird, er da wieder zurück rein will und sowas und sind mit dieser Figur quasi unterwegs, 90 Minuten lang. Und dann fängt der zweite Teil an, Trap Swan Princess, wo wir die von Louis Weird gespielte Michaela sehen, die Sexworkerin ist und ja so quasi auch so durchs Leben navigiert und eine Freundin von ihr, die gerade ihr Coming Out hat oder gerade in der Transition ist, so ein bisschen berät eigentlich. Und dieser erste Teil ist halt so ja sehr in so eine mumblecorige Taxi-Driver-Richtung vielleicht geht der. Und dieser zweite Teil dann verbringt viel mehr Zeit eigentlich so fast wie so ein Slacker-Film eigentlich. Also wir sind in diesen Gruppen von Leuten, die halt rumhängen und alle so ihre verschiedenen Issues eigentlich haben und so diskutieren. Und das ist einerseits so ein brutales Abbild, finde ich, davon, wie es ist, einfach trans zu sein in der Gesellschaft, also wie schwer das ist, ne? Also dass man Sexwork dann auch ja machen muss, weil es schwierig ist, auch irgendwie einen Job zu bekommen, dann was das alles kostet, ne, diese Hormontherapie oder auch Operationen und sowas und natürlich immer dieses Thema, was im zweiten Teil natürlich nochmal stärker rauskommt, so, ist das hier ein Safe Space, den wir jetzt gefunden haben, wo wir uns unterstützen? Oder ist das gerade das Gegenteil irgendwie so? Also nervt das eigentlich, wie wir alle so miteinander umgehen? Und der zweite Film dann, also den es dann gibt, der macht noch mal was anderes. Also der dreht es dann noch mal so auf die 12, da geht es um so einen Kult. Aber da können wir gleich drüber reden. Vielleicht fangen wir mal an mit diesem Incel-Teil. Ja. Wie siehst du den? Was hältst du von diesen ersten 90 Minuten, die ja eigentlich ein eigener Film schon sind?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich über Castration Movies so nachdenke, es ist immer so, die ersten 90 Minuten, also dieser Incel Superman Part, der fällt immer so ein bisschen unter den Tisch, wenn ich so über den Film nachdenke. Er ist schon ein wichtiger Part, weil er sich so, aber er ist ja quasi das Intro. Er ist für mich so ein bisschen der Prolog irgendwie für das, was kommt. Und das ist aber auch interessant, weil sich da halt auch zeigt, wie quasi die Oppression von außen, also dadurch, dass er halt auch so vom System quasi oder von den Leuten um sich rum so benachteiligt wird oder so abrutscht irgendwie in was und sich dann so isoliert und dann aber mit den Problemen, die er hat, quasi auf so eine toxische Art versucht umzugehen und das, und das lässt ihn ja dann so abrutschen und das spiegelt dann schon den Werdegang von Mike Haller so im zweiten Kapitel ein bisschen oder gibt so ein bisschen einen Kontrast dazu. Ich finde den auf jeden Fall wie du gesagt hast, einen sehr interessanten Einstieg so für Leute. Ich weiß nicht, ob sie in diesem Phänomen, also in dem, was sie anstrebt, dass quasi so viele Leute damit erreicht werden sollen. Ich bin mir ehrlich gesagt also nicht so ganz sicher, ob sie damit so ganz erfolgreich ist. Also es ist schon ein sehr, sehr guter Film und ein sehr interessanter Film. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt irgendeine Person, die halt, ich weiß nicht, sich irgendwelche Blockbuster im Kino anschaut oder so, jetzt einen Zugang zu Castration Movie findet. Das würde ich jetzt auch durch das erste Kapitel, glaube ich, nicht denken. Und vor allem dann nicht so, also wo das noch alles hingeht und dann im zweiten Teil irgendwann komplett die Sinne quasi schon penetriert werden. Aber ja, wenn der erste halt anfängt, es ist halt schon sehr so ein klassischer SOV Mumblecore-Ding, so ein Film. Er ist auf jeden Fall interessant. Man bekommt halt schon so ein bisschen so die Richtung, wohin es geht. Also so dieses Ganze, wir lassen Einstellungen sehr lange stehen, wir erforschen mit der Kamera aktiv den Raum, versuchen Einstellungen zu finden und die Kamera wird auch so ein bisschen als aktiver Part in dem Film irgendwie wahrgenommen.
Hört sie manchmal so, wie sie über den Boden gezogen wird, ja.
Genau, so diese ganze Inszenierung, man wird gut da drin eingeführt auf jeden Fall. Es ist eine gute Einführung. Ich weiß nicht, ob ich über den Part so super lange nachdenke bei dem Film.
Ich finde den schon krass, den Part eigentlich, weil wenn Louise Weird so meinte, das soll ein Film so auch über Transrealitäten auch aus der Community quasi werden, also den Blick, so meinte sie, glaube ich, from the bottom up oder sowas aufbauen, ist es halt irgendwie interessant, dass sie mit diesem Incel-Part anfängt, ne? Weil man natürlich da irgendwie sich dann fragt, okay, was ist jetzt hier die Parallelisierung? Also dieser Typ, der irgendwie dessen Männlichkeit in Frage gestellt wird, der irgendwie nichts geschissen kriegt im Leben, der, also das ist eine super Szene, dieses Tinder-Date, was der hat, wo der da reingeht und sich mit dieser Frau trifft und die ihm dann Wein hinstellt und dann kommt irgendwie raus, dass ihr Bruder gestorben ist und dann hakt er da immer so nach, wie ist der gestorben, wie hat der sich umgebracht und so und versucht sie dann zu küssen, bis sie dann das Date abbricht. Also ich finde, das ist schon irgendwie düster, was wir da sehen und gleichzeitig ist es aber wahrscheinlich schon was man vielleicht so kennt irgendwie. Ne? Das ist ein Film, der in so einem Close-Up halt anfängt, wie ein Typ über Superman redet. Ne? Das ist so die erste richtige Szene, die wir sehen eigentlich, der so sagt, der Superman war ja eigentlich auch Immigrant und das müsste man eigentlich wieder irgendwie in den Filmen darstellen und keine Ahnung was und hält das seinen großen Pitch. Also es ist ein Film, der vielleicht eher so in Hollywood vielleicht so laufen würde als der Rest des Films, der sich dann vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit nimmt. Aber du hast natürlich recht, man geht ja nicht in so einen 90-Minuten-Film und dann kommt Louise Weird und sagt, hier ist übrigens noch der Rest von Castration Movie, sondern man muss sich das ja alles zusammen angucken. Trotzdem hat sie in Interviews schon gesagt, dass diese Gegenüber, also uns soll quasi, so habe ich das verstanden jetzt, diese ersten 90 Minuten sollen uns dafür primen, dass eine Person irgendwie Probleme hat mit ihrer Sexualität, aber auch sexuellen Identität, Gender-Problem auch so ein bisschen. Ist nicht ganz klar, was es ist. Also dieses, dass der so ein krasser Incel wird, das sehen wir auch immer nur so ein bisschen. Ne? Also wir sehen, der liest was aus 4chan vor und am Ende macht er einen Post halt in dem Forum, aber dieses Digicam-Footage ist so unscharf, dass wir gar nicht genau sehen, was da eigentlich passiert. Ne? Also es bleibt auch so ein bisschen offen eigentlich, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Und Weird meinte, das soll uns so ein bisschen erstmal dafür primen, dass eine Person irgendwie mit ihrer Identität ein Problem hat und dann im Alltag irgendwie nicht mehr so richtig ankommen kann oder irgendwas finden kann, irgendwie so, ne? Und das ist dann quasi was wir auch in den späteren Filmen so ein bisschen sehen, dass das irgendwie immer so gespiegelt wird. Und natürlich wird das hier nicht gleichgesetzt, aber was so ein bisschen, finde ich, schon in diesen Filmen drin ist, dass man so merkt, dass die alle halt super viel im Internet sind, obwohl wir ganz wenig Internet sehen und dadurch irgendwie nicht mehr so richtig fast kommunizieren können miteinander, die Figuren manchmal. Oder so ganz schnell irgendeine Antwort auf irgendwas haben und das kommt dann aber bei der anderen Person nicht an. Und das scheint mir schon so eine generelle Gesellschaftsdiagnose in diesen Filmen zu sein, dass irgendwie die Leute so ein bisschen aneinander vorbeireden oder so nicht ganz verstehen eigentlich, wo kommt der andere her oder so. Und dass da irgendwie sowas in der Art, wie wir kommunizieren, weil das wahrscheinlich alles geschult ist mit irgendwelchen Foren, wo man irgendwelche Monologe hält oder so, dass das nicht so richtig ankommt. Das habe ich ja auch drin gesehen, wenn man das quasi, weißt du, nicht ganz parallelisieren will, aber irgendwie haben die alle diese Probleme so ein bisschen.
Ja, das ist interessant, weil Louise Ward auch meinte, dass auch so eine initiale Inspiration war dafür, Strange Movie 1 zu machen, wo ein Vortrag war auf einem Festival oder irgendeiner Tagung oder so, wo es auch darum ging, wie quasi Transpersonen in Medien dargestellt werden dürfen oder in Filmen dargestellt werden dürfen und da auch ein Bild vermittelt wurde, bei dem sie dann meinte, dass es halt komplett vorbei an ihrer eigenen Lebensrealität und dann auch meinte, dass sie deswegen auch zu dieser Verarbeitung diesen Film gemacht hat und auch so eine Beobachtung in diesem Film, die halt da auch drin steckt, ist, dass halt genau so ein Kontrastprogramm zu den üblichen bisherigen so Trans-Darstellungen gegeben wird, die sich manchmal vor allem in vielen so größeren Produktionen durchziehen, dass Transsein auch ganz oft als so eine irgendwie Selbstfindung, Ankommen, heilige Wiedergeburt irgendwie fast schon dargestellt werden und das bei ihr halt so drin ist, so dieses, das ist halt nicht das Ende oder so und danach ist man immer noch, also die gleiche Scheißperson, die man vorher war, nur weil man das Geschlecht gewechselt hat, hat das dann nichts über diesen Charakter auszusagen, was zum Beispiel, also wenn man da noch so ein Negativbeispiel aus dem letzten Jahr wieder ranzieht, was zum Beispiel Emilia Perez ja komplett verhunzt hat. Mhm. Und genau, deswegen finde ich das interessant. Genau, da ist auf jeden Fall diese Parallele zu Chapter 1 drin. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist so mit der vielschichtigste Film über Trans-Issues, den ich bisher gesehen habe, also zumindest von der Länge und wie viel da vorkommt und wie man nie so das Gefühl hat, der Film will einem irgendeine Botschaft oder sowas reinhämmern, sondern immer wieder eigentlich Figuren neu ansetzen lässt, nochmal was neu erklären lässt. Manchmal ist es mega witzig, manchmal ist es irgendwie super düster, manchmal ist es, habe ich das Gefühl, so ökonomisch super pointiert beobachtet, einfach auch, weil es eine Eigenerfahrung natürlich ist oder so halbeigene Gespräche ja sind. Also dieser Film hat ja kein klassisches Skript, sondern irgendwie nur eine Excel-Tabelle, in der so ungefähr steht, was da wohl passiert. Und dann wird das halt so ein bisschen, nicht rehearsed, aber es wird so ein bisschen erklärt, worum geht's jetzt. Und dann legen die los. Und das ist ganz spannend, finde ich so, dass man manchmal so lachen, also ich fand diese eine Szene, die ist eigentlich am Anfang von Teil 2, ne? Weil in Teil 2 sehen wir dann Michaela, die halt so ein bisschen auch ja wie so ein Drifter-Leben irgendwie führt und verschiedene an verschiedenen Orten auch schlafen muss, Sexwork auch macht, um da irgendwie über die Runden zu kommen. Dann sehen wir da immer auch so, was sie da eigentlich dann so macht und wie erniedrigend das manchmal ist. Manche Sachen müssen auch abgebrochen werden und so. Und dann sitzen die irgendwo an so einem Küchentisch und da ist ein Mitbewohner oder so von einer Person da, der Tinder irgendwie auf hat und alle nach rechts swipet, weil er unbedingt ein Date will. Und der spiegelt natürlich diese Incel-Figur aus dem ersten Teil irgendwie so, ne? Also wo dann so gesagt wird, ja, du kriegst halt eh keine Dates und keine Ahnung was. Und dann reden die über Transmaxing, was ein Begriff ist, den ich nicht kannte, als ich das gesehen habe. Dass quasi so, naja, wenn du unbedingt, also da wird quasi so dem Incel gesagt, naja, wenn du unbedingt Sex haben willst, dann werd doch trans oder so ein bisschen trans. Dann tu so, als ob du trans bist. Nimm so ein paar Hormone, dann wirst du so ein bisschen weiblicher. Weil ich habe quasi gemerkt, sagt dann so Michaela, als ich trans geworden bin, so dann hatte ich auf einmal super viel Sex, so ungefähr. Und dann sagt der Typ so, ja, aber ich will ja irgendwie, I don't wanna suck dick. Und dann sagt ich so, ja, das findest du dann eh besser, wenn du die Hormone genommen hast und so. Und das ist so eine Diskussion, die so, einerseits habe ich das Gefühl, ohne jetzt natürlich in der Community zu sein, wahrscheinlich etwas anspricht, was es irgendwie gibt, was gleichzeitig irgendwie super witzig wirkt, weil es irgendwie so brachial ist. Und was andererseits noch, und das finde ich ist schon spannend an dem Film, fast wie so eine Scorsese-Szene ist. Also ich finde, oder auch Tarantino oder sowas, also ich finde dafür, dass er hier so viel improvisiert ist, ist es gerade im ersten Teil erstaunlich, wie sich Szenen dann doch zuspitzen, wie die doch so einen Höhepunkt finden. Also man hat das Gefühl, die laufen länger als Szenen normalerweise laufen würden. Da würde man diesen Transmaxing-Joke zweimal machen und dann wäre das fertig. Aber es ist schon so, dass es dann irgendwie eskaliert. Hier wird sich dann gekloppt, zum Beispiel auf dem Küchenboden und so. Und dieses Potpourri, das finde ich echt sauspannend gemacht irgendwie an dem Film. Es ist nicht nur bekiffte Leute liegen so Mumblecore-mäßig auf der Couch und sagen irgendwas, sondern da ist schon echt auch dafür, dass das 5 Stunden geht, echt auch eine Dramaturgie drin.
Ja, diese Transmaxing-Szene ist super, in der dann auch so am Ende kommt dann so, ja, dann kloppen wir uns jetzt, ja, aber ich will mich nicht kloppen, ja, aber ich will mich kloppen, ja, okay, dann hauen wir uns jetzt halt. So, das ist super. Ja, diese Transmaxing-Sache, das hat mich auch direkt an Actors wieder erinnert, an diese ganze Sache von der Diskussion, was ist überhaupt eine falsche Motivation, trans zu sein am Ende. Das war nämlich bei diesen ganzen, also klar, in dieser Szene jetzt wird das auf so einen edgy Joke ein bisschen gespielt, aber ich fand das auch, also Transmaxing ist tatsächlich schon seit vielen Jahren so ein Ding, gerade diese ganzen Insel-Community und so. Und da habe ich auch mal eine Doku gesehen und es war auch ganz interessant, weil dann diese Psychologin von einem Transmaxer quasi in der Doku meinte, im Endeffekt, wenn die Person denkt, dass ihr Leben besser wird, wenn sie trans ist, dann ist die Person doch am Ende trans, weil ja eigentlich die Lebensumstände, wenn man es jetzt auf dem Papier anguckt, wenn man trans ist, verschlechtern sich wirklich sehr, 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 sehr krass. Aber wenn es dir dann besser geht, wenn du trans bist, dann ist ja die Schlussfolgerung eigentlich nur, dass du das machst, weil du trans bist und was für ein Kopium dir dann reinfährst. Ja, ich spiele das ja eigentlich nur, weil du es irgendwie rechtfertigen musst vor irgendwelchen ganz komischen Online-Freunden von dir oder vor irgendwelchen anderen Freunden von dir, die halt homophob, transphob, was auch immer sind. Wo dann auch diese Frage aufgemacht wird, ja, was ist überhaupt was soll überhaupt eine richtige oder falsche Motivation sein, trans zu sein? Und das ist halt auch bei diesem Actors-Ding auch so, weil ja auch da, was ja auch so um so einen Schauspieler geht, der dann quasi vorgibt, trans zu sein, um eine bessere Karriere hinzulegen und sowas. Es ist so ein bisschen der Vergleich wie so dieses ganze Ladyballers-Ding, nur dass der Film halt dann was komplett anderes damit macht.
Aber das ist irgendwie bezeichnend für den Film, finde ich, dass der eigentlich auch so sokratisch oder eigentlich philosophisch ist, finde ich, in vielen Teilen, weil man, finde ich, schon, wenn man das sieht, merkt, wie viel Dimensionen das einfach hat, trans zu sein. Ne? Also ökonomische Dimensionen, dann sexuelle Dimensionen in der Freundschaft. Dann hat man so ein Mentoring, was immer so ein bisschen stattfindet. Eine Person hat schon die Transition angefangen und die andere nicht. Also man merkt irgendwie so, dass es ganz viele Dimensionen hat, weil natürlich Geschlecht in der Gesellschaft irgendwie so eine riesige Kategorie ist, die ganz vieles ordnet. Und was ich total cool finde einerseits an diesem Film und auch an dem Gelaber, was da drin ist, was ja auch super toxisch ist teilweise, ist, dass sich erstmal so viel Zeit genommen wird, um zu reden. Also man hat das Gefühl, dass natürlich diese ganzen Figuren alle irgendwie dieses Thema in unterschiedlichen Arten in ihrem Leben haben und dass deswegen immer wieder auch so innegehalten werden muss, um jetzt mal zu diskutieren, ist das eigentlich richtig, was du machst? Kann man das eigentlich so machen? Warum machst du es nicht so und so? Das finde ich total spannend. Dann ist es aber gleichzeitig halt auch oft so auf den Gag irgendwie gespielt und irgendwie witzig, weil es dann so eskaliert. Es ist irgendwie so beobachtend, wie so eine Szene oder eine Subkultur funktioniert. Das finde ich spannend. Und dadurch macht es sich manchmal auch so ein bisschen darüber lustig. Also ich finde so, man merkt manchmal so, wie wenn man auch irgendwelchen linken Plenar oder so mal gesessen hat, worüber da manchmal so diskutiert wird und man sich manchmal so ein bisschen, also man hat manchmal das Gefühl, ja, in so Subkulturen sind halt auch Spinner irgendwie so unterwegs. Und das ist was dieser Film halt auch irgendwie so hat. Aber der hat, dadurch, dass er so viel, finde ich, aufs Tablett schmeißt, so eine Leichtfüßigkeit, dass man irgendwie auch so das Gefühl hat, man kann auch darüber auch mitlachen und dann ist es auch wieder ernst und so ist halt das Leben so ein bisschen. Und deswegen, ich finde es manchmal komisch, wenn Filme quasi so authentisch sein wollen, aber dann zum Beispiel gar nicht witzig sind oder sowas, weil ich immer so denke, na, Menschen sind aber witzig eigentlich auch untereinander. Und das ist was hier, finde ich, so ganz gut rüberkommt. Es gibt ja diese Dune-Szene, die am Anfang, habe ich das ja kurz angesprochen, im Cold Open, wo da diese zwei Personen zusammen sind. Und die eine sagt halt, okay, Dune ist halt für mich das wichtigste Buch in meinem Leben und ich will da mit dir drüber reden können, weil verschiedene Sachen wichtig sind da für mich. Und wenn man Dune kennt, weiß man wahrscheinlich, geht's, keine Ahnung, um irgendwie die Bene Gesserit oder dies und das, was da halt so passiert, irgendwie das Messianische, irgendwelche Themen wahrscheinlich, die wichtig sind für diese Person. Und die andere Person hat es aber nicht gelesen, quasi so. Und die sind aber schon länger zusammen und die sagt dann immer so, naja, dann lies es doch mal. Und dann sagt die halt die ganze Zeit immer sowas wie, naja, du bist ableist, weil du mir mir sagt, ich soll das schnell lesen, aber ich kann halt nicht so schnell lesen. Und dann sagt die andere Person halt so, ja, dann hör halt das Hörbuch. Und dann sagt die, naja, das geht nicht, ich habe Tinnitus. Und dann, wenn man das so guckt, denkt man so, ja, ja. Also so, ne, so, klar, man kann auch immer sowas finden. Und das ist, finde ich, so, das zeigt quasi so ein bisschen sowas auf. So, ja, manche Leute finden halt immer so irgendeinen Grund für irgendwas, damit so ihre Sicht wieder passt. Also haben immer so eine Begründung, die sie irgendwo herziehen. Und dieses Ding, finde ich so, wäre ja so von so einem Right-Wing-Comedian total das beschissene Bit eigentlich, ne? Wenn er sagen würde, sind ja, und erst sind die Leute trans und dann sagen sie, sie sind ableist und dann haben sie noch Tinnitus und sie können quasi nichts machen. Aber hier so aus dieser Szene heraus ist es super witzig einfach so als so eine kurze Beobachtung, finde ich, wo dann aber auch wieder vielleicht mehr drin steckt, ne? Wie funktionieren Beziehungen und sowas. Und das schafft der Film total gut, finde ich, so immer so zu alternieren.
Ja, man kann es, schlägt es ja noch vor, den Film zu schauen und meinen so, David Lynch hat bestimmt einen guten Job gemacht. Also nein, hat er absolut nicht. Und dann liegt nur, also diese Szene ist mit Vera Drew, die mit den pinken Haaren, das ist die von People's Joker. Und die Blonde, die da auf der Couch liegt und dann einfach nur schreit irgendwann, das ist Alice Mayo McKay, diese Slasher-Regisseurin.
Ah, okay, ja.
Und von denen die zweite Szene finde ich auch super. Ich glaube, die habe ich beim ersten Schauen irgendwie schon wieder vergessen gehabt. Aber jetzt beim Rewatch ist sie mir auch nochmal aufgefallen, weil sie, der Plot ist ja irgendwie, dass sie da eigentlich vorbeikommt, um sich die Hormone abzuholen, die ja illegal gedealt werden von Vera Drews Charakter. Und dann kommt sie zum zweiten Mal dahin und dann heißt es, ja, die Sache ist, also ich bekomme halt gerade keine, weil die werden aus der Ukraine geliefert. Und dann sagt sie, ja, und hast du wieder welche? Ja, keine Ahnung, sag mir, wann der Krieg vorbei ist. Und dann weißt du so, ja, nee, dann gehe ich jetzt wieder. Und sagt so, ja, und folgt vielleicht ein bisschen den Nachrichten oder so.
Ja, das zeigt diese Komplexität, oder? Also, man braucht ja dann auch genau Medikamente, irgendwie müssen beschafft werden. Wir haben die ganze Zeit auch dieses Housing-Problem, ne? Also, wer kann eigentlich irgendwo bleiben? Wer hat noch eine Couch? Ja, das ist
im Zweiten
so.
Auch noch wichtig.
Genau, das ist im Zweiten dann noch richtig wichtig. Also ich finde zum Beispiel diese Szene, wo sie da in der Dusche dann angepisst wird und dann so, dass das dann gefilmt wird quasi. Und dann so ist das durch und man merkt so, dass sie da eigentlich das nicht so richtig machen will. Und dann ist es so, ja gut, okay, aber kann ich hier pennen irgendwie? Ich habe gerade keine Couch. Ja, okay, dann schlaft er auf der Couch so ungefähr. So, ne? Also dass das auch so eine, ja, so eine prekäre Underground-Welt auch so ein bisschen ist, die immer so zwischen Herzlichkeit und irgendwie so etwas Unangenehmem irgendwie so alterniert. Das ist irgendwie so ein ganz starkes Thema, hatte ich das Gefühl.
Ja, aber weil wir das weil du das gerade einfach so erwähnt hast, ja, da wird die mal kurz angepisst, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Es gibt schon explizite Szenen da drin. Das ist jetzt kein cozy Watch mal kurz nebenbei. Also da gibt es schon explizite Sexszenen auch drin.
Ja, die Regisseurin des Films, ne? Ist hier. Sehen wir hier dabei. Und sie meinte aber in einem Interview, und das fand ich interessant, also, wenn das passiert, ist man da gar nicht mehr so geschockt von irgendwie, wenn man das sieht. Wenn man das jetzt so hört, die Regisseurin wird irgendwie gegen Ende des Films angepisst, dann würde man denken, okay, was ist das für ein Film? Aber ja, man wird halt so langsam so in diese Welt irgendwie reingeholt, auch des Sexworks und so weiter und so fort, dass man irgendwie, ich weiß nicht, dass es keine Schocker-Szene ist, sondern eigentlich ist das ja eine Szene über das Filme machen, weil die das dann filmen, ja darüber reden, wie das geframed werden soll. Also ob man es hochkant oder Querformat macht. Also wo masturbieren die Leute, wenn die OnlyFans anhaben, am PC oder so auf dem Handy. Also ja.
Ja, es wird auch mal eine Mastektomie, wird auch mal, also das, wenn man sich die Brüste abnehmen lässt, man vor allem Transmänner oder Non-Binary-Leute, es wird ja auch mal, also genau behandelt, dann sieht man ja auch so quasi diese ganzen OP-Narben einfach oder es gibt auch eine Szene, da hält sie eine Rede auf, das war glaube ich eine Hochzeit und ich weiß auch nicht, wie autobiografisch das ist. Also das wird immer mal wieder so eingebunden auf jeden Fall und ja, der Film bereitet auf jeden Fall schon von Anfang an, beziehungsweise nicht von Anfang an, vielleicht so von Anfang ab diesem zweiten Chapter dann darauf vor, also dass man auf jeden Fall so explizitere Sachen sehen wird und das wird aber auch so ein bisschen mit so einer Beiläufigkeit eingeführt, dass es, wie du schon sagst, dass es halt gar nicht so schockt, sondern dass es dann halt, man guckt das halt und denkt sich, ja, okay, die wird jetzt halt angepasst, ja klar, die muss hier dieses Fetischvideo aufnehmen, ja klar, natürlich. Ja.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal jäh aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 Euro im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Ich finde auch, dass es bricht ja dann oft auch so die Kunst aus den Leuten irgendwie raus. Also man merkt, alle machen irgendwie so Musik, alle hängen auch so zu Hause rum. Also ich fand das interessant, dass dieses quasi, was wir viel in der Indie-Musik ja hatten, dieses so Bedroom-Recording und sowas. Das ist ja eigentlich was, was man so, ich weiß nicht, so vielleicht ist es so Mitte der 2000er oder sowas, wo das so richtig aufkommt oder so. Oder man das so oft hat, jemand hat das Album nur in seinem Schlafzimmer oder so produziert. Und ich fand interessant, dass das hier wieder so stark ist eigentlich, so dieses Indie-Musik und man spielt auf irgendwelchen Hauspartys und so. Und das ist manchmal richtig ergreifend, finde ich. Also der Film hat mehrere Szenen, finde ich, wo die Figuren so Singer-Songwriter-Musik machen oder so. Und so all der Schmerz, der irgendwie drin ist, so rauskommt und es aber niemanden so interessiert, habe ich das Gefühl. Also dann hört die Crowd irgendwie nicht richtig zu oder danach wird so gesagt, ah ja, irgendwie war es ein bisschen laut oder man spielt so auf dem Bett und niemand nimmt das so richtig wahr. Das fand ich irgendwie auch interessant, dass dieser Film, der irgendwie so lang ist und so viel sagen will und auffächern will, dann immer diese Szenen hat, die so punktuiert von irgendwie Musik, bei denen ganz kurz irgendwie so ein Schmerz rauskommt, der dann aber manchmal auch wieder weggewischt wird, so in der nächsten Szene.
Ja, Musik ist sehr wichtig in den Filmen. Das, also auch so, also die innerdiegetische Musik natürlich, also von den Personen, die selber im Film Musik machen, aber auch der Soundtrack, also wie der benutzt wird, wann kein Soundtrack da ist, wann er wiederkommt, wann er auch so für so, ja, für so, also im ersten Teil noch nicht so, im zweiten wird er dann sehr für so Schockmomente auch genutzt und sowas. Das ist schon sehr, ist ein sehr guter Musikeinsatz in den Filmen.
Ich finde irgendwie interessant, dass der Film, es gibt manchmal so, ich habe das Gefühl, dagegen versucht der Film zu arbeiten. Du hast das schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben so Hollywood-Transfilm, also The Danish Girl zum Beispiel, ne, war ja so dieses Beispiel da, der damals ja so hochgehalten wurde und dann wurde gesagt, ja, das ist so eindimensional und irgendwie so eine Cis-Person spielt dann da eine Trans-Frau und quasi alles, was falsch ist eigentlich so an der Repräsentation, haben wir so in diesem Film. Und ich habe trotzdem so das Gefühl, dass so eine Öffentlichkeit, sage ich mal so der Diskurs, wenn wir das von Foucault irgendwie nehmen wollen, gerne, wie heißt das so, wissen will, wie man es denn jetzt sagt. Also so, es ist dann so, dass dann jetzt vielen klar ist, wenn eine Person in der Transition ist, dann hat man sie so anzusprechen, wie sie eben angesprochen werden möchte, so ungefähr. Und dann habe ich aber das Gefühl, soll es dann auch abgehakt sein, so ungefähr so für Leute. Und dieser Film, finde ich, zeigt immer wieder, dass es so nie zu Ende ist eigentlich, dieser ganze Prozess. Und ich fand das krass in der Szene, die eigentlich so am Ende kommt, wo Michaela ihrer Freundin so sagt, also die ja überlegt, diese Detransition wieder zu machen. Ne? Und das gibt es öfter in diesem Film, dass jemand so überlegt, gehe ich noch mal zurück, auch aufgrund von ökonomischen Zuständen, auch in Trumps faschistischem Amerika so ungefähr, ist es jetzt nicht vielleicht an der Zeit, das wieder zurückzudrehen irgendwie. Und das fand ich richtig, das ist immer so richtig brutal in diesem Film. Und da sagt Michaela ja irgendwie sowas zu ihr wie, na, du kannst eh keine richtige Frau sein. So, du kannst nur eine, so quasi die beste Transfrau sein, die du sein kannst und so. Und ich finde, das sind so brutale Sachen. Und das würden sich, glaube ich, andere irgendwie nicht trauen, das so zu machen, die natürlich auch gar nicht da drin sind in diesen Thematiken. Und hier ist das so voll davon, finde ich, so, dass man gar nicht das Gefühl hat, hier wird jetzt gesagt, das und das ist moralisch richtig oder falsch, sondern diese Themen werden irgendwie so aufgemacht. Und das fand ich irgendwie Ja. Fand ich krass, während man den so schaut. Also man lacht manchmal und manchmal bleibt es einfach wirklich im Halse stecken und man fragt sich so, scheiße, was passiert da eigentlich gerade? Also ich will der, ich kann eigentlich finde eigentlich bei beiden nicht gut, was die hier gerade sagen.
Ja, das ist auch bei Louise Ward, dass sie sich ja gar nicht so aufschwingt, irgendwie das moralisch Richtige in dem Film zu sagen oder irgendwie zu tun. Es wird ja einfach nur so ein kompletter Querschnitt quasi über verschiedene Realitäten gegeben und es steht auch in dem, also am Anfang von dem Film kommt ja auch irgendwie so ein Zitat in die Richtung von, eigentlich sollte jeder in diesem Film sterben, so quasi. Und
von Norm Macdonald, ja, genau.
Und und das ist mir auch aufgefallen, als sie dann bei ihrer Freundin dann diese Unterhaltung hat und dann die Freundin auch so darauf eingeht, ja, ich muss jetzt auch hier anschaffen, irgendwie, da hast du mich ja irgendwie reingebracht. Und dann meint Louise Ward auch irgendwie, ja, als ob das jetzt so ein Riesenaufwand war, so dich da als ob ich jetzt so viel Überzeugungsarbeit leisten musste. Du hast es ja dann eh alles freiwillig gemacht. Und dann gehen sie aus diesem Café raus und dann haben sie genau diese Diskussion da gehabt, die du auch meintest mit hier, du kannst halt die beste Transfrau sein. Und dann treffen sie auf der Straße zufällig diesen Typen aus Chapter One aus Insel Superman und dann fragt sie ihn so, hier meine Freundin, würdest du sagen, ist das ein Mann oder eine Frau? Und Personen versuchen natürlich, das wird dann im zweiten Teil noch mehr, da wiederholt sich diese Szene ja quasi noch länger und noch ausgiebiger und die wird ja noch mehr zur Schlüsselszene, in der dann so darauf eingegangen wird, wie bei dieser Frage Leute dann versuchen, möglichst politisch korrekt zu antworten. Genau, und das, ja, so dieses ganze Interplay aus so verschiedenen Gedanken, die irgendwie in unserer Realität irgendwie noch nicht so ganz zu Ende gedacht sind, bei denen man sich auch noch nie so ganz einig ist, ob die überhaupt zu Ende gedacht werden können, ob wie du schon sagst, ob es überhaupt jemals ein Ende gibt bei bestimmten Fragen. Aber es ist halt bei Louise Ward irgendwie so krass, dass sie quasi mit diesem Werk so eine der wenigen Personen ist, die in einem Film überhaupt diese Fragen stellt, habe ich das Gefühl. Es wird von vielen anderen Transportretierungen wird das gar nicht gemacht.
Ja, weil man, glaube ich, oft so das Gefühl hat, wenn man jetzt Figuren aus bestimmten Gruppen so eine Bühne gibt, dann will man sie beschützen und behüten oder sowas. Ne? Man will, glaube ich, dann so sagen, so jetzt haben wir irgendwie jetzt mal diesen Film oder sowas und jetzt müssen wir irgendwie das in so einem positiven Licht vielleicht alles zeigen oder sowas, ne? Und das hat sie ja selber in Interviews gesagt, genau das will sie nicht, dieses, guck mal, wie schön, was für schöne Frauen sie sind oder sowas, dieses Bild so in diesem Film, sondern nee, das soll irgendwie auch dreckig sein und das soll auch schwierig sein und manche haben es leichter und andere haben es irgendwie schwieriger und gerade diese Sache, das fand ich auch spannend, dass sich das im zweiten Teil nochmal so wiederholt. Genau, wenn sie dann rausgehen und sagen, ja, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Und wir sehen wirklich den größten den Incel-Typ aus Teil 1, der sagt, you definitely present as a woman. Ne? Also der quasi die richtige woke Antwort quasi so gibt. Ne? Und dass der Film so ein bisschen sagt, naja, denkt ihr das wirklich, wenn ihr das sagt? Denkt ihr das tatsächlich? Also das ist schon so ein Film, der so das Messer in die Wunde so ein bisschen bohren will auf jeden Fall. Oder zumindest sich darüber lustig machen will, so ein bisschen über dieses, für uns ist es abgehakt, das Thema so ungefähr. Ne? Wir wissen jetzt, wie wir richtig darüber reden müssen.
Ja, genau, so ein bisschen dieses okay, jetzt haben wir gelernt, wie man über Transpersonen reden darf oder sollte und dann eine Transperson ankommt und sagt, ja, ich glaube, also diese Frage, die Cis-Leute für sich jetzt als abgehakt betrachten wollen, die ist halt noch nicht abgehakt, genau.
Gibt's noch was zu Teil 1, was du sagen willst? Ach so, wir haben gar nicht angesprochen, sie hat ja diesen Freund da noch, ne, Christian, der mit ihr Sex hat und sie erhofft sich da aber mehr, sie könnte sich auch Kinder vorstellen und das zeigt diese Fetischisierung von Transpersonen. Ich musste ein bisschen auch so an Sean Baker denken, dessen Filme haben das ja auch so ein bisschen. Ihm wird mittlerweile halt so ein bisschen sowas Voyeuristisches vorgeworfen, manchmal in seiner Charakterisierung so. Also so ein Film wie Tangerine zum Beispiel, den ich damals so total geliebt habe, als der rausgekommen ist. Da geht es ja auch um Trans-Sex-Worker auch so. Und dass dieses komische Moment, dass es so in einem eine Transidentität in so einem Fetischkontext dann auf einmal von Leuten eher akzeptiert wird oder sowas. Aber wenn sie sich dann quasi so in der richtigen Welt damit auseinandersetzen wollen oder dann die Frage ist, ob man eine Beziehung eingehen kann oder sowas, dann will man das so von sich weg halten und sie kommt dann trotzdem immer wieder zu ihm hin. Das ist eine ganz traurige Szene eigentlich, ne? Als sie dann am Ende wieder Sex haben und man so denkt, fuck, so geh nicht zu dem zurück. Und das ist auch was, also dieser Fetischisierungsaspekt ist auch einer, der immer wieder hier so rauskommt, ne?
Ja, das ist dann am Ende wirklich diese the fear of having no one to hold at the end of the world aus dem Titel, ne? Dass sie dann quasi sich denkt, ja, bevor ich niemanden habe, dann gehe ich zu diesem Typ zurück, der mich eigentlich nur fetischisiert und der eigentlich gar keine wirkliche Beziehung mit mir möchte, ne?
Der zweite Film handelt Kapitel 3 ab. Also wir haben die ersten beiden Kapitel quasi jetzt gesehen und im zweiten gibt es nur eins, was über den ganzen Film gestreckt wird. Und zwar heißt das über die Überschrift hier Polygon Heart Moder. Und es geht um einen Kult. Ich habe erst eine Weile nicht ganz verstanden, was wir da eigentlich sehen. Also während wir das hier uns anschauen. Und zwar geht es um einen irgendwie so einen Kult, eine Sekte aus Transpersonen, die immer mit so einem KI-Guru irgendwie reden, der auf so einem Bildschirm ist. Und wahnsinnige Ketamin-Partys am Anfang feiern und Orgien. Und dann sehen wir auf einmal so eine Yoga-Szene, wo die alle zusammen Yoga machen. Und dann merkt man, dass irgendwas da halt nicht so richtig stimmt in dieser Gruppe. Und die eben nichts essen und nur Hotdogs, also nur die Würstchen, ja, essen und Wasser trinken. Und eine Person dann, Circle, das ist unsere Hauptfigur hier, überlegt, da zu fliehen aus diesem Kult. Und es dann tatsächlich auch irgendwann rausschafft und auf eine Hausparty geht und da auf eine Frau trifft namens Keller, die in Circle dann den Mann wieder erkennt. Also die quasi so in ihr sieht, das wäre eigentlich ein guter Freund eigentlich für mich. Und dazu müsste es aber eine Detransition dann geben. Und Circle selbst ist sich so irgendwie ein bisschen unsicher und wird dann immer weiter so auch so reingepusht. Und als sie sich quasi treffen auf dieser Hausparty, haben wir diesen Gaspar Noé-mäßigen Splitscreen, wo wir so diese beiden Perspektiven quasi sehen und dann finden die so zusammen. Dann gibt es noch so eine andere Frau, die irgendwie gerade in New York da irgendwie Urlaub macht und da auch noch mitgeschleift wird und sowas. Also dieser Film ist so eine ganz wilde Reise eigentlich durch die Nacht. Und ich fand irgendwie krass, dass der so brachial und brutal teilweise ist und auch so übertrieben irgendwie. Also ich finde, wir haben in den ersten beiden Filmen natürlich Sachen, bei denen wir so das Gefühl haben, die gibt es irgendwie so, also dass Leute Incels werden und natürlich diese ganzen anderen Sachen, die wir da sehen im zweiten Teil des ersten Films und im zweiten Film. Klar gibt es auch so Sexkulte und sowas, aber es war irgendwie ein crazy Setting, fand ich jetzt so für einen Film erstmal. Und was mich zuerst von dir interessieren würde, findest du, das trägt sich eigentlich so auf diese 5 Stunden? Denn eigentlich waren ja 2 Teile geplant. Und das habe ich mich gefragt, ob quasi so dieses immer weiter Ausufernde diesem zweiten Teil eigentlich so gut getan hat oder nicht. Man hat auf jeden Fall das Gefühl, eine unglaublich wilde Reise hier mitbekommen zu haben.
Ja, nee, da hatte ich auch so meine Befürchtungen am Anfang, als ich reingegangen bin. Aber ich muss sagen, diese 5 Stunden von dem zweiten, die sind für mich richtig verflogen, würde ich jetzt nicht sagen. Aber die sind auf jeden Fall schon gut reingegangen, auch gerade weil der Film ja schon durchaus beabsichtigt, dass man am Ende so ein bisschen so, also am Ende so ein bisschen in der Couch liegt und diese 5 Stunden sind irgendwann rum, man ist komplett behämmert im Kopf und denkt sich, welcher Tag ist eigentlich heute, wie viel Uhr ist gerade, was ist jetzt eigentlich überhaupt los? So, und gerade diese Atmosphäre, die baut ja dann ganz gut auf, also gerade durch diese Party-Szene, die ist ja so, da wird ja so ein richtig auditiver Terror noch aufgefahren und man ist dann so richtig erleichtert, die geht irgendwie eine Dreiviertelstunde lang oder so und man ist danach richtig erleichtert.
Und es
waren
noch keine Untertitel online, ne? Genau. Zum ersten Film kann man sich Untertitel runterladen, aber zum zweiten noch nicht, das heißt, genau, man muss wirklich versuchen zu verstehen, was sie da erzählen.
Genau, und am Ende gibt bei dem Showdown, da wird ja auch so viel rumgeschrien und immer weiter und immer länger und immer lauter, dass man sich auch irgendwie so denkt, jetzt hör mal bitte auf zu schreien und wie lange geht denn dieser Film noch und so. Und das ist ja irgendwie durchaus so eine beabsichtigte Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Und ich finde, dass gerade diese kompromisslose Länge dafür einen gerade noch mal so in diese Zone noch ein bisschen mehr reinsaugt.
Ja, ich fand auch, also ich Ich hätte es mir auch gut vorstellen können, das zu kürzen und den nächsten Teil dann noch irgendwie dran zu stellen. Aber ich muss auch sagen, ich war auf jeden Fall nicht gelangweilt oder sowas. Ich bin, glaube ich, merke ich einfach auch ein Fan von so Mumblecore und so dialoggetriebenen Filmen, wo die ganze Zeit irgendwas eruiert wird. Und ich fand das am Anfang sehr spannend, als sie da in diesem Keller sind und dann immer wieder auch so Diskussionen haben, was jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Auch hier haben wir sowas, was ja eigentlich so ein Ricky Gervais Gag immer war, dieses so, ich identifiziere mich als Helikopter oder so ein Scheiß. Aber hier ist es tatsächlich so, dass sich eine Person als Katze identifiziert und deswegen diese Wurst irgendwie nicht normal essen kann. Und dann wird das halt tatsächlich so richtig so durchdiskutiert. Und für mich war das nochmal so ein auf die Spitze treiben vielleicht dessen, was wir im Film davor gesehen haben, dass wir jetzt tatsächlich das auf so eine okkulte, pervertierte Art und Weise irgendwie nochmal sehen. Louis Ward wurde ja so ein bisschen, oder wird in manchen Kritiken so ein bisschen vorgeworfen, dass das jetzt gerade nicht der richtige Film zur richtigen Zeit ist, der quasi so stark sich um die Transition geht, so stark quasi, wie man es ja lesen kann, so Transgruppen als so einen verrückten Kult irgendwie darstellt oder so. Sie meinte dazu halt so, ja, sie hat das vorher halt so geschrieben, also das war quasi schon so geplant, die Teile, wie die quasi aufeinander aufbauen wollen. Aber das fand ich schon krass, wie diese Figur da rausgezogen wird und dann auch immer wieder dieses so, nee, du bist doch eigentlich ein Junge, du bist doch eigentlich ein Mann und so, immer wieder so mantraartig das wiederholt wird von dieser Kellerfigur, fand ich irgendwie teilweise auch schwerer zu ertragen als den ersten Teil.
Ja, wobei man dazu auch sagen muss, also diese Kellerfigur ist jetzt nicht die Person, die das an Circle ranbringt. Also es wird am Anfang, wenn sie da mit einer anderen Person aus dem Kult redet, wird ja auch schon so angedeutet, dass sie über eine D-Transition nachdenkt. Und Keller sagt ja dann später, also sie trifft dann viel, viel später im Film dann noch auf Izzy, die man aus dem ersten Chapter, aus dem ersten Film kennt. Und zu ihr sagt sie dann ja auch, als sie quasi Circle reden hört davon, dass sie über eine D-Transition nachdenkt, dass quasi dann ihr wahres Ich durchscheint und dadurch quasi so diese Erkenntnis kommt, diese Person sollte vielleicht eigentlich eine D-Transition machen, weil das ihre quasi der wahre Wille dieser Person ist.
Mhm. Siehst du das dann als so ein dann Happy End am Ende, dass es dann tatsächlich so stattfindet? Weil ich habe das irgendwie eher als so ein Horror irgendwie wahrgenommen, obwohl man ja, es natürlich klar auch anders sehen kann. Ist wahrscheinlich mehrdeutig.
Ja, es ist ein sehr ambivalentes Ende. Also ich weiß es nicht. Es ist jemand meinte auch zu mir, ob mir diese Dynamik zwischen Keller und Circle am Ende auch so komisch vorgekommen ist und da habe ich auch keine wirkliche Antwort drauf gehabt. Das ist so ein Ende, was sich wahrscheinlich nur dadurch als Happy Ending oder Sad Ending lesen lässt, wenn wir wirklich wissen, was in Circles Kopf eigentlich abgeht.
Ja, es ist, glaube ich, krass, das Geschlecht doch oder Gender, so die, wie doll das doch die Welt strukturiert und dann der Wechsel direkt so dann Fragen oder Probleme einfach so mit sich bringt, ne, wie dass man, weiß nicht, sein Coming-out dann bei den Eltern haben muss oder sowas, worum es ja auch im ersten Teil so kurz geht, zumindest um die Beziehung zu den Eltern. Und hier ja dann Keller so reinkommt und sieht jetzt diese Frau und denkt sich dann so, naja, aber als Mann könnte ich damit, es ist ja auch so egoistisch gedacht, irgendwie so, könnte ich damit irgendwie mehr anfangen, so, ne? Und dann erzählt sie auch ihrer Freundin davon, wo das dann auch so rauskommt, die wohnen in diesem Kult, wir müssen die irgendwie befreien, wo die auch so sagt, ja, und denkst du irgendwie, das könnte dann was werden? Und man weiß nicht so richtig, ist sie genau an Circle interessiert und was die will oder will sie selber eigentlich die andere Person so zu dem machen, was sie eigentlich gerne möchte. Es gibt ja auch diesen Trailer für Castration Movie 3 dann quasi, wo es auch diese Person gibt, die das jetzt der Freundin sagt, dass sie als Frau leben will und die Freundin dann so richtig toxisch quasi daraus reagiert. Na, was ist mit mir und was ist mit uns und keine Ahnung, das ist auch für mein Leben super wichtig und diese Sache, so, ne, was das so mit sich bringt quasi, so, das ist in diesen Filmen halt so krass drin. Und hier ist es halt so echt auf die Spitze getrieben, finde ich, mit diesem Kult und man bricht da aus und man wird dann eingesperrt am Ende wieder im Käfig und so.
Ja, ich finde das ganz interessant mit diesem, also was ich auch ganz oft gelesen habe oder was du auch meintest, so ein bisschen dieser Vorwurf von Irresponsibility, so im Sinne von, also es kommt jetzt eigentlich zur falschen Zeit. Was ich nachvollziehen kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich eigentlich, dass er gerade richtig kommt, weil der Film fängt ja auch an mit dieser, mit so einer Dekretunterschrift von Trump und so einem Trump-Monolog irgendwie über den Opening Credits und es wird ja schon so ein bisschen bisschen angedeutet oder man kann sich so ein bisschen interpretieren, dass dieser Kult ja irgendwie entstanden ist, dadurch, dass diese wahrgenommene Feindseligkeit gegenüber Transpersonen von außen dann dazu geführt hat, dass andere Leute, in dem Fall die Person, die hinter dem Kult steckt, die dann so später revealed wird, dass die Person quasi dann das komplett ausnutzt, um die Personen, die halt diese Angst haben, dann wieder unter sich zu unterdrücken. Und das ist so ein bisschen so jetzt, obwohl es diesen Druck von außen gibt, dürfen wir uns jetzt nicht gegenseitig zerfleischen. So ein bisschen sowas steckt da auch drin, weil sich dann halt auch wieder herausstellt, dass welche Person ist jetzt die Person, die anderen unterdrücken kann? Ist es die Transfrau, die sich diesen Keller leisten kann oder die offenbar genug Geld hat, diese Behausung zu besorgen und kann wieder die unterdrücken, die diese Behausung nicht haben? Und das ist ja auch diese Unterdrückung untereinander ist ja auch so ein Ding, was sich durch die queere Geschichte ein bisschen wie so ein roter Faden durchzieht. So, okay, Schwule werden jetzt akzeptiert, dann sind Transgender die nächsten, die wir ausschließen. Transgender werden akzeptiert, dann sind Non-Binary People die nächsten, die wir ausschließen und so weiter. Und diese Unterdrückung also diese weitergegebene Unterdrückung noch mit diesem Class-Aspekt dazu. Ich finde, dass sie schon sehr, sehr relevant immer noch ist.
Stimmt, und das natürlich so, ja, dass Spaces dann auch ausgenutzt werden können, das ist eigentlich tatsächlich spannend. Man wird quasi von der Straße runtergetrieben, weil man weiß, es ist einfach eine super gefährliche Situation für Transpersonen, gerade in den USA. Und dann kann aber in den Orten, wo man Zuflucht sucht, quasi, können wieder andere schlimme Sachen eigentlich passieren, ne? Und das einerseits auf so einer kriminellen Ebene, wie das ja hier jetzt schon fast so ein bisschen ist, oder wie man das ja auch, weiß ich nicht, bei Migration mit irgendwie Schleusern oder sowas hätte, aber andererseits auch, habe ich das Gefühl, stellt sie an sich immer so die Frage an so Communities und so, ist das immer, also man kommt zusammen, um sich gegenseitig zu helfen, aber auch da können dann wieder auch neue Probleme einfach ausbrechen, ne? Und so, ne? Oder neue irgendwie Machtdynamiken entstehen, das ist auch immer so ein bisschen hier drin.
Genau, man sieht ja auch ein bisschen, wie die so gebrainwashed werden, dann mit so sich dann auch so Reddit-Texte durchlesen, mit so einem 4chan-Artikel irgendwie. Da gibt es auch so eine Szene, in der sie dann dann immer so damit konfrontiert werden, hier, das ist, was Leute draußen wirklich über euch denken. Es gibt in dieser Sekte selber so irgendwelche ganz starken Überwachungsrituale, wer überhaupt rein darf und wer nicht. Das sieht man in so einer Szene, in der dann so Leute rekrutiert werden sollen, die dann erstmal demonstrieren sollen, dass sie im Stehen pinkeln können und dass sie keine FFS-Narben haben, also keine Gesichtsfeminisierungs-Operationsnarben quasi. Und da wird dann auch wieder so sehr starke Regeln für diese ganze Sekte aufgestellt.
Das ist eigentlich witzig, ne? Wir haben so lange über den ersten Teil jetzt geredet und beim zweiten passiert da eigentlich auch so viel, aber es passiert viel auch, es ist alles so eine große zusammenhängende Geschichte, ne? Das ist beim ersten Teil irgendwie so ein bisschen anders, weil der so in einzelnen Episoden ist und deswegen kann man immer ganz gut sagen, das ist jetzt die Dune-Szene und das ist jetzt die schreckliches Tinder-Date-Szene und so. Und hier haben wir tatsächlich so eine richtige Odyssee eigentlich durch die Nacht. Ich fand spannend, die treffen dann so einen Typ, der wieder detransitioned ist, glaube ich, ne?
Genau,
Und der
Peter
dann so
Weck.
erzählt, wie das war. Also, und dass er wieder zurück ist, weil er sich das irgendwie, wie war das, nicht vorstellen konnte oder weil es einfacher ist, als Mann zu leben in der Gesellschaft, aber dass er als Frau eigentlich glücklicher war. So. Und das fand ich irgendwie auch eine spannende Szene, weil das so, weil die dann auch so hin und her sich die Argumente so schmeißen und dann merkt man, diese andere Frau, die noch dabei ist, hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf das Thema und will einfach nur mit dem rummachen,
Genau.
so ungefähr, und ist eigentlich schon so genervt. Und Circle ist so dazwischen und hört sich jetzt quasi nochmal an, wie das jetzt wäre, das zurückzudrehen. Und so, und das fand ich auch irgendwie ganz, ganz stark, die Szene.
Ja, ich finde, man kann schon so ein paar Szenen rausstellen. Also auf jeden Fall so die Party-Szene natürlich im Splitscreen, in der man überhaupt nichts mehr versteht. Es gibt danach diese Szene, wo sie ja dann draußen nochmal diese Do you see a woman or a man so Frage aufgestellt wird.
Da sind noch mal zwei Typen auf so einer Couch, ne,
Genau.
wo so auf so einer Treppe sitzen die, und da wird noch mal gefragt in Bezug auf Circle, ja, was seht ihr hier? Seht ihr einen Mann oder seht ihr eine Frau? Und die versuchen sich ganz lange da so rauszuwinden oder sagen einfach so, ne, ja, yeah, you definitely present as a woman, bis sie dann irgendwie irgendwann sagen, naja, sieht schon eher aus wie ein Mann.
Ja, bis schon so reingemobbt werden in die andere Antwort, so quasi. Mhm,
genau,
genau, danach kommt diese Szene mit Peter Weck, die du meintest, wo er einen Detransitioner spielt. Was ich auch nochmal betonen möchte, so dieses ganz krasse Improvisationstalent von allen in dem Film drin. Also wenn diese, wenn diese Dialoge so improvised werden oder so diese Antworten, das ist schon sehr, sehr krass, finde ich. Da werden wirklich Sätze drin gesagt in diesem Film. Wenn sie da diese AI abknutscht und sagt, you taste like email, das sind schon so Sätze, die man sich eigentlich rauskopieren will. Was ich auch so faszinierend finde im zweiten, was noch ein bisschen mehr stattfindet als im ersten, sind so diese großen Szenen, in der so viele Leute beteiligt sind und die Kamera schwebt so quasi zwischen diesen verschiedenen Unterhaltungen hin und her. Und man hat dann immer so diese anderen Unterhaltungen noch so so ganz klein in der Audiospur, dann konzentriert man sich immer auf eine, dann wandert die Kamera wieder weiter und das fand ich irgendwie so dieser Fly-on-the-Wall-Approach, der so irgendwie im ersten Teil auch schon stattfindet, aber im zweiten Teil ist mir dann noch mehr aufgefallen. Mhm. Den fand ich ganz faszinierend.
Ja, der zweite Teil ist irgendwie tatsächlich so ein bisschen schwebender als der erste. Ich finde, der erste sieht auch fast so ein bisschen markanter aus oder noch bunter vielleicht als der zweite Teil. Der zweite spielt ja sehr viel in diesem seltsamen neonbelichteten Keller, da ist alles in so komischen Blautönen und dann auch viel bei Nacht draußen, dass es fast so ein Schwarz-Weiß-Film eigentlich wird. Und genau, das fand ich auch interessant, als wir so merken, die zwei Figuren haben eigentlich gerade ein Gespräch miteinander über eine ernste Sache und dann geht die Kamera wieder rüber und da sind eigentlich zwei, die eigentlich nur Bock haben, miteinander zu knutschen, so ungefähr. Und dann wechselt das einfach immer so hin und her zwischen den Figuren oder eben auf dieser Hausparty-Szene, wo sie sich dann so treffen nach langer Zeit und man sich schon so fragt, was passiert jetzt eigentlich, ne? Also wir sehen diese eine Figur, wir sehen die andere und kommen die jetzt irgendwie zusammen oder nicht? Ich fand übrigens am Ende singt Circle ja dann, nachdem die Haare abgeschnitten worden sind, also es in so eine Detransition-Richtung geht, diesen Song Will the Circle Be Unbroken? There's a better home awaiting in the sky, Lord in the sky. Und das hat mich so fertig gemacht, als ich das gesehen habe. Also als wir diesen Film so sehen, der so ruppig auch teilweise ist, wo man dann eingesperrt wird und mit einem Eimer Sperma dann noch übergossen wird und irgendwie mit Waffen noch irgendwie da das gestürmt wird, dieser Keller und sowas, dass dann wir am Ende so eine Szene sehen, die fast ja wie aus einem Indie-Film eigentlich, so ein Sundance-Film vielleicht wirkt, wo dann man sich jetzt auf dieser neuen Reise befindet, vielleicht in dieser wieder neuen Identität und dann aber diesen Song singt, wo so, ja, so gefragt wird eigentlich, wird das jemals enden oder müssen wir auf den Himmel quasi hoffen, ne, für ein Leben, in dem wir tatsächlich frei sind? Das hat mich echt richtig fertig gemacht, weil ich sehr negativ gelesen habe quasi dieses Ende, dass man wieder quasi zurückgeht in die alte Identität, aber man kann es natürlich auch positiv lesen auf eine Art, aber das hatte der erste Film, glaube ich, öfter, dass ich so zwischendurch so bewegt war. Und hier war ich eher so angespannt, lange, bis dann das am Ende kam.
Ja, ich musste gerade noch mal wegen diesem Ende auch noch mal nachdenken. Das ist tatsächlich so, dass dieser Wunsch zur Detransition von Circle, der basiert ja auch auf der Basis von dem, was sie in dem Keller mit dieser Sekte erlebt. Das heißt, sie bekommt ja eigentlich diesen Wunsch zur Detransition, der sich dann gegenüber Callery ja nochmal so äußert, aus so einem komplett verzerrten Bild eigentlich von Transsein. Und das ist tatsächlich ein sehr trauriges Ende dann, wenn man das so liest.
Ja, man hat, ja. Ja, dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl, das ist irgendwie ganz wichtig, oder? Man kann in der Gruppe Zuflucht suchen, man kann in der Gruppe aber auch wieder dieses Kultische entdecken, diesen Grusel irgendwie. Das wird, glaube ich, in diesem Film auch öfter gesagt, dass Leute einfach so sagen, ja, ich habe aber jetzt eigentlich keinen Bock mehr auf euch. Einfach so, ich will einfach wieder raus, ich will was anderes machen. Ein Cheeseburger essen, ne, ist doch so das, was ja. Circle unbedingt will. Und das ist auch irgendwie so total nachvollziehbar, finde ich. Also manchmal lässt er sich auch so lesen als so, ja, Kommentar auf einfach so politische Kultur und Subkultur irgendwie. Man findet da einen Halt und man findet Vorbilder, aber man will irgendwann dann doch vielleicht raus und sich nicht, ja, so eine Art, wie man zu sein hat, irgendwie aufoktroyieren lassen. Ja, weil das macht ja eigentlich die Gesellschaft, ne? Also die Gesellschaft oktroyiert dir ja eigentlich auf, wie du zu sein hast und da versuchst du irgendwie dann ja auch auszubrechen irgendwie draus und dann kommst du aber so in die nächste Gruppe rein, die dir irgendwie sagt, wie man jetzt richtig XY irgendwie so zu sein hat Und ja, darum geht es auch irgendwie so in diesen Filmen immer.
Ja, genau.
Ich bin sehr gespannt auf den nächsten. Da geht es um eine TERF, glaube ich, ne? TERF-Person, wo Louise Ward auch schon gesagt hat, da soll man sehr viel Empathie dann aufbringen für diese Person. Also du hattest, glaube ich, auch in deiner Letterbox geschrieben, dass man einen so nicht Anti-Trans-Film, aber dass man von einer Trans-Person eigentlich noch keinen Film gesehen hat, der so eigentlich radikal mit dem Thema irgendwie der umgeht. So, ja, oder so provozierend, der so ein bisschen, vor allem auch ist.
Genau, der so ein bisschen politisch unkorrekt auch gelesen werden kann. Genau, ja, diese Aussicht auf den dritten Teil, da kommt auch so ein Trailer am Ende vom zweiten. Also dieser TERF-Charakter, das ist ja dieser Izzy-Charakter, die wird ja eingeführt im ersten Teil als Freundin von diesem Typ, der dann in diese Inselsache abrutscht. Und im zweiten Teil ist sie ja dann die quasi Keller kurz trifft und dann aufklärt über diesen Kult. Und das ist ja die im dritten Teil dann, die so angedeutet wird, dass sie sich so gegen die Transition von ihrem Partner stellt. Und als ich diesen Ausschnitt gesehen habe, ich hatte eine ganz kurze Befürchtung, weil ich an so einen Kurzfilm denken musste von einer anderen Transfrau, der heißt Envy Desire von Amy Armstrong. Das ist ein absolut furchtbarer Film, bitte guck den nicht. Und da geht's nämlich auch ein bisschen in so eine ähnliche Richtung. Es wird allerdings wirklich so ein bisschen sehr transphob ausgespielt in diesem Film. Und als ich das gesehen habe, habe ich so ganz kurz eine Befürchtung gehabt. Und dann habe ich aber gesehen, Louise Ward hat Envy Desire gesehen und hat ihm eine Letterboxd-Review geschrieben, und in der Review meinte sie so, ja, sie hat sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, jede Transperson, die irgendwas mit Filmen machen möchte oder so, da zu unterstützen und auf dem Weg immer Gutes mitzugeben, aber bei diesem Film hat sie, glaube ich, ihr Limit erreicht, und das hat mich dann irgendwie wieder ein bisschen beruhigt, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie Envy Desire gesehen hat und sich einfach dachte, okay, interessanter Konflikt, der aufgemacht wird, aber ich kann das besser, deswegen habe ich da so ein bisschen Hoffnung.
Ja, das wird spannend auf jeden Fall zu sehen sein, wie das weitergeht mit diesem Projekt irgendwie, ne? Was dann noch so passiert. Und dieser zweite Film jetzt, also mit dieser ganzen Thematik, ist so anders. Also natürlich aufgrund der Machart irgendwie ähnlich, aber ich finde doch so anders als die ersten beiden Teile eigentlich, die wir davor gesehen haben, dass ich denke, der nächste wird auch nochmal irgendwie ganz anders werden.
Ja, da habe ich auch so ein witziges Meme gesehen. Irgendwie jemand guckt den ersten Teil und sagt dann irgendwie, ja, das sind ja hier die Freunde und Community ist wichtig und ey und alles glücklich. Und dann guckt die Person den zweiten Teil und schreit nur noch in ihr Kissen und im Hintergrund läuft Konflikt ist not abuse, Konflikt ist not abuse. Und denkt sich, was zur Hölle geht hier ab?
Das ist das Mantra von dieser Sekte. Das fand ich aber trotzdem einen interessanten Satz, ne? Weil es ja stimmt auch auf so eine Art. So, im Internet versucht man immer, oder gerne vielleicht jemanden, der eine andere Meinung hat oder sowas, dann direkt als so Feind irgendwie so zu sehen. Und es kann aber auch tatsächlich nur so ein Konflikt sein, irgendwie, aus dem irgendwie auch was entstehen kann. Das sind ja auch Filme, die tatsächlich eigentlich irgendwie dafür sind, dass Leute miteinander reden und versuchen, Sachen auszuhandeln und sowas. Nur in den Filmen kommt es meistens dann so rüber, dass man doch nicht auf den gemeinsamen Nenner aufzukommt, sondern so aneinander vorbeischrappt. Und deswegen bin ich interessiert, wie das weitergeht. Weil ich fand auch, der erste ist so, ja, außerhalb von dieser Welt und sogar noch in dieser Incel-Welt drin. Und der zweite Teil versucht dann so, das natürlich auch rabiat zu zeigen, aber irgendwie auch sehr viel Empathie zu ermöglichen. Und der dritte geht schon stärker aufs Gaspedal, so irgendwie so, was auch die Form angeht und so Ausbrüche und sowas angeht. Deswegen bin ich echt mal gespannt. Weil ich glaube, es soll ja am Ende, glaube ich, wieder auch zu Michaela kommen. Die dann, glaube ich, in der Beziehung ist oder so.
Genau, die wird auch im Trailer angeteasert. Im Trailer sehen wir sie wieder mit Vera Drew reden, und Vera Drews Charakter hat irgendwie offenbar in Melania Coin investiert. Das finde ich auch schon eine coole Stelle im Trailer. Jane Schönbrunn kommt im dritten, wird schon angeteased. Ja. Wird spannend auf jeden Fall. Was ich zu dieser Sekte noch sagen wollte, ist, dass ja auch die Sekte selber ja am Ende auch komplett failed, quasi zu ihren eigenen Werten zu leben. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Kommentar darauf ist, so eigentlich sind ja linke Werte, sind schon was Gutes, aber dass halt Leute manchmal einfach die vorgeben, danach zu leben, dann komplett failen, also das auch zu, also danach halt zu leben, weil dann ja auch immer gesagt wird, Konflikt ist not abuse, ja okay, außer du haust halt ab, dann sperren wir dich halt in den Käfig ein.
Fandst du, Das fand ich ein bisschen extrem. Ne? Also ich fand es witzig, weil ich fand, das hat dann wirklich schon so Genrefilm-Aspekte eigentlich so gehabt, die man aus den anderen, die man irgendwie nicht erwartet hätte, so ungefähr. Ne? Also man hätte nicht erwartet, dass es dann tatsächlich diese Einsperrszene und sowas gibt. Aber ja, es war schon auch sehr übertrieben. Also ich habe mich manchmal gefragt, ob dieses Bild, dieses Transkults, ob es nicht doch fast zu drüber ist, so ein bisschen manchmal. Aber ich glaube, das kann ich erst so richtig dann bewerten, wie das ist, wenn die anderen Filme, wie die dann sind. Also ob der nächste jetzt noch eskalierender ist oder ob der nächste eher auch wieder so ein Mumblecore-Community-Ding irgendwie wird, das wird, glaube ich, spannend zu sehen sein einfach. Wie siehst du es eigentlich, dass die alle so auftauchen wie so Superhelden, die ganzen Trans-RegisseurInnen in diesem Film? Findest du das passend und cool einfach? Oder könnte das auch zu so einem Gimmick irgendwie verkommen in den kommenden Teilen?
Ah, nee, ich finde das cool, weil die sind ja auch, also die Filme erzählen ja trotzdem was, und es ist ja nicht so, dass in dem zweiten Teil jetzt irgendwie auf einmal aus irgendeiner Ecke Michaela vorkommt und auch so ein Needle Drop da kommt oder sowas wie so ein MCU-Film oder so. Das passiert ja nicht. Es ist ja schon so, dass die Kapitel schon irgendwie getrennt sind mit so kleinen Nods untereinander, und wenn diese Nods passieren oder diese Anspielungen auf andere Teile passieren, dann ist da ja oft immer irgendwie noch was dran. Und auch die, ich weiß nicht, ich finde das schon cool, dass irgendwie so kleine Trans-RegisseurInnen, also die jetzt vielleicht einen Film haben oder so, die dann alle so reingesteckt werden. Ich finde, das ist auch immer interessant. Vor allem, weil sie auch meinte, dass sie gerade eben so Trans-RegisseurInnen immer supporten möchte und dann immer so kleine Rollen in den Filmen gibt, in diesen Szenen. Zum Beispiel in dieser Szene im Stehenpissen, da ist zum Beispiel Heather Lanzmann ist da drin, die hat dieses Jahr diesen mega guten The Best of Me gemacht, und da wäre ich, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob ich auf den Film gekommen wäre ohne Kiss Rage Movie 2, oder Theda Hamill, die diesen sehr charmanten Stress Positions hatte in Sundance, oder halt Avalon Fast, die kommt ja in allen drei Teilen vor, das ist ja die Turf quasi im dritten Teil, und die ist auch Regisseurin, die hat so ein bisschen Critical Acclaim durch diesen Honeycomb bekommen, und die hat jetzt einen neuen, der heißt Camp, der müsste As We Speak gerade in Sieges laufen, an den habe ich auch große Erwartungen. Also ich finde das schon cool, weil das auch so ein bisschen dieser Gedanke aus dem ersten Teil, so dieses untereinander supporten ist, aber gleichzeitig sind das ja nicht irgendwelche Auftritte für den Auftritt oder so. Es ist ja nie so, dass die Rollen einfach nur drin sind für so einen kleinen Wink. Das sind ja schon meistens irgendwelche interessanten Sachen, die damit gemacht werden, auch wenn es nur irgendwelche Jokes sind, wie bei Alice Mayo McKay oder so, die einfach nur auf der Couch liegt und dann kurz schreit oder so.
Ja, ich fand es auch nicht so gimmicky eigentlich, also weil es mir auch nicht so aufgefallen ist natürlich die meiste Zeit. Also ich hatte nicht so das Gefühl, das ist jetzt hier ein Star und da wird jetzt was abgespult, weil die ja auch alle diese Erfahrung haben, ne? Also und aus ihrer eigenen Erfahrung schöpfen können. Ich finde es halt krass, dass Louise Ward so krass ist und das macht und das alles irgendwie selber so actet, und bin sehr gespannt darauf, auch ihren Charakter irgendwann wiederzusehen, dann am Ende von diesem ganzen Projekt. Ja, was muss noch gesagt werden? Ich sehe ja wieder meine Audiospur und merke wieder, ich habe ganz schön viel geredet. Ich würde dir noch gerne Raum geben, wenn du noch irgendwas hier, irgendwelche Szenen oder irgendwelche Themen oder sowas, auf die wir noch nicht gekommen sind, ansprechen möchtest.
Nee, ich wollte auch nur sagen, dass ich dieses ganze Projekt sehr, sehr krass finde. Ich finde auch, das ist so eins der größten Projekte eigentlich, so, die wir in den 2020ern jetzt so haben irgendwie, also so eins der faszinierendsten.
Neben den Horizon-Filmen von Kevin Costner meinst du natürlich, ne?
Ja, weiß ich nicht, ob ich die Horizon-Filme von Kevin Costner, ob ich die genauso
An American Saga
so cool finden würde wie den hier. Ich weiß nicht, vielleicht ist Castration Movie die wahre American Saga irgendwie. Aber also gerade durch die ganzen politischen Probleme und wie die Filme das dann aufgreifen. Aber was ich sagen wollte, ist, ich finde das sehr, sehr cool, dass Louise Ward das einfach macht. Und das ist, glaube ich, wenn ich mir so Texte auf Letterboxd irgendwie durchlese, wie irgendwie Vera Drew über diese Filme schreibt oder andere Transpersonen über diese Filme schreiben oder auch nur andere FilmkritikerInnen über diese Filme schreiben, das, glaube ich, immer so ein sehr großer Respekt für Louise Ward und so für das, dass sie das so eiskalt durchzieht, einfach gegeben wird, auf jeden Fall. Das finde ich auch. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Mhm.
Ja, also finde ich auf jeden Fall auch. Hylia, muss man die gesehen haben?
Ja, finde ich schon. Also kann jetzt halt, also ist jetzt halt auch so ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich es jeder Person empfehlen würde, das zu schauen. Also es ist schon, es verlangt schon sehr viel ab, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht ein cozy Sonntagnachmittag mal eben kurz nebenbei Watch, würde ich schon sagen. Aber klar, muss man schon gesehen haben.
Ich sage tatsächlich auch, ich finde es schon eines der radikalsten Filmprojekte, so die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und dabei ist es aber nicht ja nur anstrengend oder ja nur Slow Cinema oder sowas, sondern es wird viel geredet, es wird sich viel an den Kopf geworfen, es werden viele Ideen diskutiert, es werden unglaublich witzige Szenen da auch gespielt und irgendwie be so Beobachtungen durchexerziert. Ich würde mit dem ersten anfangen. Ich würde auch sagen, man muss das nicht 5 Stunden am Stück gucken. Man kann sich das auch einteilen oder sowas, wenn man das möchte. Und dann, ich glaube, dann ist man eh drin und will sehen, wie das weitergeht. Ich fand den zweiten, ich glaube, mir hat der erste besser gefallen, aber auch jetzt nur, als ich nochmal durchgeskippt habe. Als der zweite durch war, dachte ich so, ah, der ist ja viel krasser. Und dann habe ich aber nochmal so den ersten reingeguckt und ich fand da, glaube ich, diese Zweiteilung spannend, auch was dieses Gegenüberstellen irgendwie so auslöst. Der zweite hat schon natürlich auch so Wiederholungen drin. Also, ne, diese Szene zum Beispiel, wo die beiden da auf der Treppe sitzen und das nochmal so durchexerzieren. Das ist natürlich auch eh sehr repetitiv in der Art, irgendwie, wie das hier alles gemacht wird. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob du dieser Kult, wie ich da so drauf blicken werde, wenn man das so alles sieht. Ich bin auch sehr gespannt, ob jetzt der nächste Film dann 7 Stunden lang und sagen die dann, nee, wir hängen noch einen dran und sowas. Also wann ist das eigentlich mal zu Ende? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Aber ich finde, ja, man muss das gesehen haben, 2025. Und das gibt's halt auch so einfach verfügbar tatsächlich, ne? Also man muss, ich glaube, $1,25 oder sowas, Canadian Dollars, spenden online und dann hat man das und kann sich das runterladen. Und es haben sehr wenige Leute noch auf Letterboxd gesehen, finde ich. Also deswegen gebe ich jetzt mal den Auftrag, geht jetzt mal, gebt das mal ein, Castration Movie bei euch oben im Browser und kauft das mal und guckt euch das mal an und dann bin ich gespannt, was man da so für Diskurse zu haben kann. Noch ist natürlich sehr viel positiv, oder? Also weil das noch so ein, natürlich auch so ein bisschen so ein Bubble-Ding ist und sowas. Ich habe auch schon so ein paar kritische Stimmen und so gelesen. Ist auf jeden Fall total die gute Diskursmasse, würde ich sagen. Und auch formal halt eben interessant, also wie da so gearbeitet wird mit ganz unterschiedlichen Effekten und das würde ich mir vielleicht noch wünschen für den nächsten Teil, dass man noch mehr Experimente in dieser Art auf jeden Fall macht. Also wie dieses Splitscreen oder sowas, dass man sich da traut, auf jeden Fall, ja, das noch so ein bisschen weiterzudenken. Aber das passiert bestimmt.
Muss man auch dazu sagen, Lewis Wards Computer Hearts, also der so 10 Jahre früher da war, der hat einen ganz wilden Editing-Stil. Also ich glaube, dass da in Lewis Ward so sehr, sehr viel drinsteckt, das zu machen. Muss ich nur zeigen, ob sie das im Castration-Movie auch noch durchzieht.
Ja, das. Da haben wir auch gar nicht so viel drüber gesprochen, über diese Kastrationsthematik eigentlich. Das ist eigentlich auch so eine, oder ist so eine vieldeutige Metapher auch auf jeden Fall so, ne? Wir haben das bei diesem Incel, diese Entmannung, dann so als Trans-Symbol und dann immer so die Frage, was ist das eigentlich?
Genau.
Was soll das eigentlich sein, diese Kastration? Wo ist man wie kastriert oder sowas? Ich finde das irgendwie, also es ist ein ganz geiler Titel, finde ich, weil das so brachial ist und gleichzeitig denkt man schon drüber nach, was heißt das hier eigentlich, ne?
Ja, genau. Ich glaube auch, dass es viel so mit Entmannung, dann ist es noch auf so eine Transition bezogen, auf diese, ich glaube, dass da auch so Freud drinsteckt, so Kastrationsangst bei Freud und solche Sachen. Ich glaube, das ist auch so eine, das ist halt so ein vielschichtiger Titel, der sich wahrscheinlich auf sehr, sehr vielen Ebenen deuten lässt.
Cool, ich hoffe, wir konnten das jetzt so ein bisschen eröffnen mal, das Thema. Genau, da kann man ja tatsächlich noch so ein bisschen jetzt für trommeln, sich den mal anzuschauen oder diese beiden Filme. Hülya, hast du sonst irgendwas gesehen, gehört, gelesen, was du empfehlen möchtest? Da ist am Ende jetzt hier immer noch Platz für.
Ja, ich bin auf so Animationsfilme gestoßen von einer non-binären Filmemacherin mit Sie-Pronomen. Johnny Peppers heißt die. Die hat so eine riesige Saga an Animationsfilmen. Die kennt man vor allem offenbar für diesen The Final Exit of the Disciples of Essentia. Der ist wohl sehr, sehr gehypt, auch so ein bisschen in so einer Adult Animation, Queer Animation Bubble. Da hat sie. Das ist auch so ein großes Universum an Animationskurzfilmen und Animationsfilmen kann man sich auch reinlesen, wie die genau zusammenhängen. Da bin ich gerade dran, die zu schauen. Da ist auch dieses Jahr einer rausgekommen aus diesem Universum. Der hat auch so einen irren Titel. Der heißt Take off the blindfold, adjust your eyes, look in the mirror, see the face of your mother. Auf den bin ich auch sehr gespannt.
Auf das Ende war ich nicht gefasst. Okay, ich habe auch was ein bisschen zum breiteren Thema Passendes gespielt. Es geht ja in Castration Movie auch so viel um dieses so Belonging, Einsamkeit. Das haben wir gar nicht so vielleicht so stark rausgestellt, aber ich finde, es ist schon auch echt so ein sind Filme über eigentlich Einsamkeit, dann nirgendwo dazu zu gehören, irgendwie wagt man sich raus in die Welt und so. Und darum geht es auch in dem Spiel Baby Steps, das ist unter anderem von Bennett Foddy, den kennt man vielleicht, der hat dieses Spiel Getting Over It gemacht, wo man mit so einer Axt, ja. So Pickaxe versucht, irgendwie über so einen Berg zu kommen. Und das Spiel ist absolut genial. Also mein Spiel des Jahres bisher, das ist ein wirklich Walking Simulator, in dem man spielt so einen Nerd, der im Keller sitzt vor seinem Fernseher und One Piece guckt und auf einmal in diese Welt gebeamt wird und er will unbedingt aufs Klo und versucht ein Klo zu finden und man steuert das ganze Spiel, indem man die beiden Beine unabhängig voneinander bewegt mit dem Controller, also immer wirklich einen Schritt vor den anderen setzt. Und das ganze Spiel ist so eine Reflexion auf Anxiety und Männlichkeit, weil man trifft die ganze Zeit so völlig verrückt animierte, auch mit so wahnsinnigen Augen Figuren, die alle in so einem australischen Akzent reden, die ganze Zeit eigentlich ihm helfen wollen und sagen wollen, hier ist doch eine Karte, nimm doch die. Und er ist aber immer so zu cool dafür oder denkt das und sagt immer, nee, ich schaff das schon alleine und so und geht dann immer weiter. Und diese Zwischensequenzen sind der Wahnsinn. Das hatte ich, glaube ich, also das war was, wo ich bei zum Beispiel Death Stranding, was sehr ähnlich ist, die manchmal auch über mich ergehen lassen habe, die Zwischensequenzen. Und bei Baby Steps ist das wirklich tatsächlich etwas, was immer weiter auf dieses Thema einzahlt. Und es geht dann tatsächlich auch um harte Sachen. Also die Frage, die auch im Zentrum dieses Spiels steht, ist, hat die sich diese Person vielleicht umgebracht oder nicht? In welcher Welt ist die da eigentlich? Weil was ich ganz krass fand, ist, dass je weiter man spielt, also in je späteren Kapiteln man ist, da ändert sich immer der Startscreen des Bildes. Und am Anfang ist das halt noch dieser vermüllte Keller, wo der Typ mit seiner Bong und seiner Pizza saß. Und dann, je länger man spielt, wird diese Wohnung, zerfällt die und wird wieder renoviert. Also die Spuren, die er hinterlassen hat, werden quasi verwischt. Und die Frage ist so ein bisschen, kann man da zurückkommen? Und du hast ja gerade gesagt, The Face of Your Mother. Es gibt dann auch die überlebensgroße Mutter, die diesen Mann irgendwann, der im Pyjama ist, dann so in seinen Armen wiegt. Also ich hätte das gar nicht gedacht, weil das ist eigentlich ein Rage, so ein genanntes Rage-Bait oder Streamer-Bait-Spiel, was halt so Streamer spielen, was einfach super schwer ist. Mhm. Aber es ist inhaltlich genial und es ist auch von der Gameplay-Mechanik, von diesem über den Bergklettern wirklich genial. Also Baby Steps heißt das. Ich versuche noch ein Game-Kritik-Video dazu zu machen, vielleicht diese Woche.
Bennett Foddy ist der mit dem Typ im Kessel da, ne? Mit diesem Hammer.
Genau, so gewesen, das ist Getting Over It, ja. Ja, das. Und das Coole aber an Baby Steps, finde ich, ist, dass der dreidimensional ist. Und das heißt, du hast nicht wie bei Getting Over It dieses 2D, da musst du ja quasi drüber über das Hindernis, du kannst ja keinen anderen Weg gehen, so ungefähr. Und das ist bei Baby Steps, was ich auch nicht wusste, in der Open World quasi. Und du kannst dann, die aber geloopt ist. Und so kann man dann, wenn man irgendwo nicht hochkommt, dann an einer anderen Stelle versuchen, hochzuklettern. Und ganz am Ende, wenn man es durch hat, sieht man auf einer Karte, wo man langgelaufen ist und kann nur quasi von oben so sehen, wo man immer wieder runtergeknallt ist. Und ja, ich habe es gerade, genau, gerade zu Ende gespielt, deswegen bin ich da ganz begeistert. Genau, also das auch dazu, es geht um Individuen alleine in der weiten Welt und können sie eine Community finden oder nicht. Ja, und Julia, ich danke dir sehr. Man kann noch, du bist auf Letterboxd, ne? Machst da Kritiken und du machst Musik, kann man auch mal sagen. Man kann es auf Spotify hören.
Genau, also ich mache Musik, da ist allerdings auch seit einem Jahr schon nichts mehr rausgekommen, aber natürlich kann man die alten Sachen hören auf Spotify. Ich sitze gerade an was Filmmäßigem, aber das ist noch zu früh, um dazu was zu sagen. Und ich habe einen Patreon, da kann man sich Reviews wünschen.
Nice. Genau. Das finde ich übrigens auch noch mal, dass Castration Movie echt auch noch mal zeigt, was man eigentlich alles machen kann, auch mit wenig Geld. Und das ist natürlich eh so eine Sache von Mumblecore oder auch von Dogma oder so, woran das ja auch angelehnt ist. Aber man kriegt fast Bock, einen Film zu machen, finde ich, wenn man den so sieht. Deswegen bin ich gespannt, ja, was du so machst. Danke für deine Zeit und dass du mir diese Filme hier näher gebracht hast.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ich bin froh, dass es die Folge gibt und dass die Filme ein bisschen vorgestellt werden hier auf jeden Fall.
Und genau, wir werden uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann.
Ciao, ciao.